Sonntag. Check 24 Doppelpasta. So, zweiter Spieltag. Wieder viele Tore, aber auch jede Menge Aufregung. Im Fokus, im Brennpunkt, die Schiedsrichter und das leidige Thema Handspiel. So zum Beispiel in Hoffenheim, Werder wurde der Ausgleich zum 2:2 aberkannt. Und auch beim Aufsteiger in Paderborn wurde mehrmals eingegriffen, wurde diskutiert. Sie sehen hier ein Beispiel, geht der Ball an die Hand absichtlich, ja oder nein? Das waren immer die entscheidenden Fragen. Auf jeden Fall hat es das ein Trainer vom SC Paderborn, Steffen Baumgart, ziemlich auf die Palme gebracht. Er ist der erste Trainer in der ersten Fußball-Bundesliga, der die gelbe Karte bekommt. Wir sprechen mit dem Schiri-Boss, mit Lutz Michael Fröhlich. Wir wollen jetzt echt nicht wissen, wie soll es denn gehandhabt werden. Auch gestern Abend auf Schalke war eine Menge los. Sehr zum Leidwesen des Sportvorstandes und eines ehemaligen Schalker Spielers. Hier sind Jochen Schneider und Dennis Augo. Du kennst das ja, ne? Wenn wir Gäste empfangen, fragen wir natürlich auch in der Mannschaft nach, beim Trainer nach, was sie von unserem Gast halten. Wir hören mal rein.
Man sieht, dass er hier einiges verändern will und packt richtig an. Und ist ein bodenständiger Typ, mit dem man über alles quatschen kann, egal ob es jetzt über Fußball, über privat ist. Man kann immer zu ihm kommen und ich glaube, ein absoluter Top-Mann, was wir hier bekommen haben für Schalke. Und macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Total geerdet, total fokussiert, klar in seinen Entscheidungen, sehr diskussionsfreudig in alle Richtungen, total innovativ und offen, denkt über 4, 5 Richtungen, ganz, ganz schlauer Mensch und dementsprechend macht es riesig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Du sagst gerade, die sprechen gar nicht von dir, oder?
Das kann nicht ich sein, nee.
Nee? Oder war es teuer für dich?
Das sowieso. Aber die müssen irgendeinen anderen gemeint haben.
Lass uns gestern über das Spiel kurz reden. Schon mal über eine Szene vorab. Habt ihr euch ein bisschen betrogen gefühlt?
Nein.
Wir schauen mal auf das Handspiel nach dem Freischuss von Caligiuri von Perisic.
Ja, ich muss noch mal sehen.
Das hast du bestimmt schon ein paar Mal gesehen.
Ja, wir haben schon mal gesehen, aber die Zeitlupe bitte noch mal.
Ja.
Ja, also wir haben mit dem Schiedsrichter drüber gesprochen. Ich glaube, wir werden es ja gleich nochmal thematisieren. Es gibt noch eine andere Szene, die klarer war. Er hat beide Szenen nicht für Elfmeter würdig empfunden. Aus Köln kam kein Signal. Das müssen wir so hinnehmen.
Später sprechen wir nochmal ganz intensiv darüber. Dennis, aber Schalke hat auch den einen oder anderen Fehler gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal auf die Entstehung des Elfmeters für die Bayern. Sag was zum Zweikampfverhalten, du als Grätscher.
Ja, ich glaube natürlich, dass es gegen Bayern wichtig ist, dass du so wenig Fehler insgesamt machst wie möglich. Ich kenne das als Außenverteidiger, wenn du gegen die Bayern spielst, dass du unbedingt durch Zeichen setzen versuchen willst, in das Spiel reinzukommen. Hier kommt er einen Tick zu spät, ja. Muss man ehrlich sagen, das ist ein klarer Elfmeter.
Okay, also wir sprechen gleich ganz intensiv über dieses Spiel und über die restliche Bundesliga mit unseren Gästen. Begrüßen Sie ganz herzlich. Das ist freier Journalist und Sport1-Kolumnist bei uns, Tobias Holtkamp. Und Sportchef der Bild aus dem Westen, Michael Markus. Und von der Abendzeitung, Maximilian Koch. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, wie immer an der Stelle, kleine Erfrischung. Alles alkoholfrei. Also, dann können wir gleich starten. Ich freue mich ganz besonders auch, dass Laura da ist. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntag. Und man muss ja sagen, dieser zweite Spieltag, der hatte schon einiges in sich. Insbesondere natürlich die Partie von gestern Abend, Schalke gegen die Bayern. Irgendeiner muss eben immer ran an einem Spieltag gegen die Bayern. Gestern war es eben Königsblau. Und man muss sagen, ja, sie mussten auch ran gegen Robert Lewandowski. Das ist definitiv der Mann des Tages gewesen. Alle drei Tore erzielt und Schalke damit eine Niederlage kassiert. Eine deutliche Niederlage. Vielleicht hat auch am Ende so ein bisschen Mut gefehlt bei der Mannschaft. Das alles werden wir natürlich heute besprechen. Aber natürlich auch Hand oder nicht Hand, das stand definitiv auch im Fokus. Deswegen auch die Frage der Woche. Bitteres 0:3 für Schalke. Zu naiv oder wurden Sie verpfiffen? Sie kennen die Nummer 01379 011 011. Rufen Sie an. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Sie können natürlich wie immer auch mitdiskutieren im Live-Blog unter sport1.de. Da gibt es auch ein Live-Voting. Hier sehen Sie auch schon, so steht es da aktuell. Da gehen wir später auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Also klicken Sie sich rein, diskutieren Sie mit. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Dankeschön, Laura. So, saisonübergreifend. Schalke jetzt seit 9 Heimspielen ohne Sieg. Also es sieht da aus, als wenn es wieder eine schwierige Saison werden könnte. Es kommen natürlich auch wieder leichtere Gegner als die Bayern. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen.
Von wegen Glück auf. Die Schalker fühlten sich betrogen. Dabei konnte jedes Kind sehen, dass sie sich dusselig angestellt hatten. Und zwar in allen drei Situationen, die zu Gegentoren führten. Beim Elfmeterfoul, beim Freistoßfoul und dann schwaches Zweikampfverhalten. Und jede einzelne Nachlässigkeit bestrafte Lewandowski. Einen Stürmer wie ihn wird Jochen Schneider nicht verpflichten können, aber sie wollen und brauchen noch einen. Voraussetzung, dass dem Sportvorstand weitere Spielerverkäufe gelingen. Schneider gilt als ruhig, sachlich und agiert am liebsten im Hintergrund. Solche Typen sind ja Exoten auf Schalke. Nur der Einstieg war leicht, weil sein anfangs gefeierter Vorgänger Heidel in Windeseile zum Buhmann mutierte. Aber es wird immer kniffliger für Schneider. Wie umgehen mit den rassistischen Äußerungen von Klubboss Tönjes? Der ist zwar abgetaucht, aber irgendwann taucht er wieder auf. Und dann? Jochen Schneider weiß, dass er hart malochen muss auf Schalke. Und seit gestern weiß er auch, dass die Mannschaft nicht gerade clever agiert. Dabei war sie keineswegs chancenlos und hätte mindestens einen Handelfmeter bekommen müssen. Und deswegen steht die Frage im Raum: Waren die Schalker zu naiv oder wurden sie verpfiffen?
Oder beides, Jochen?
Ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen zu mutlos gespielt, hat uns ein Stück weit das Selbstvertrauen gefehlt, Fußball zu spielen. Wir haben die Bälle einfach nur nach vorne gedroschen, gehen dann durch den Elfmeter berechtigterweise in Rückstand. Dann kommt direkt nach der Halbzeit das nächste Foul, die nächste Standardsituation, 2-0. Und danach hat es die Mannschaft, finde ich, richtig gut gemacht, über eine halbe Stunde hinweg bis zu dem 3-0. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir verpfiffen wurden. Ganz ehrlich, der Sieg der Bayern, da sind wir uns einig, der war verdient. Also das steht mal vor der Klammer. Aber wenn in einer der 10 Elfmeter gegeben wird und wir den reinmachen, dann steht es 2-1, dann haben wir ein anderes Fußballspiel.
Michael, du warst im Stadion.
Ich war auch.
Was war dein Eindruck?
Also als erstes mal vorweg, ein großes Lob gilt mal wieder diesen Schalke-Fans, wie die Mannschaft auch nach der 0:3-Niederlage minutenlang gefeiert haben. Das zeigt, welches Potenzial dieser Verein immer noch hat. Parallel hat man so ein bisschen die Angst, dass die Mannschaft immer mehr von der Qualität schrumpft. Ja? Man kann gestern nicht sagen, dass es nur Naivität war. Naivität war die Entstehung des Elfmeters und des Freistoßes, der auch zum Tor führte. Natürlich, verpfiffen ist ein hohes Wort, aber man hätte mindestens 2 Elfmeter geben können. Das Dritte ist, dass der Kader im Vergleich zu Bayern einfach nicht stark genug oder, um es drastischer zu sagen, zu schlecht ist. Was aber auch kein Wunder ist, gegen Bayern erwarte ich ja kein 3:0 der Schalker.
Marcel, dein Fazit von gestern
auch
Abend?
Nach dem 0:2 habe ich mich auch gefreut über die Art, wie die Mannschaft da reagiert. Das kostet ja alles jetzt nichts. Spekulieren, wenn die Mannschaft von Anfang an so spielt und spielt offener. Und dann spielst du gegen die Bayern, wenn die in Stimmung kommen, dann kannst du damit auch bestraft werden. Nein, das sind Bayern hat mit Schalke im Moment in der Liga nicht sehr viel gemein. Wie mit vielen anderen Clubs, Bayern, Dortmund sind da. Und der Rest spielt einen eigenen Fußball. Deswegen, du musst einen super Tag erwischen und sie müssen einen ganz schlechten Tag erwischen, damit sich das trifft. Bayern waren klar überlegen und sie haben dieses Spiel, ob ein Tor mehr oder weniger und über die Elfmeter sind, müssen wir anders reden, aber nicht als spielentscheidend, glaube ich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da machen wir Schalke in meinen Augen gerade jetzt ein bisschen kleiner, als sie als sie gestern waren. Es ehrt sie natürlich auch, diese Einstellung zu haben, so, ne, komplett verdienter Sieg für die Bayern. Aber sie wissen ja eben auch, was dann passieren kann, wenn dann so ein 1-2 fällt. Ne?
Habe ich ja gesagt, dann haben wir ein anderes Fußballspiel.
Wir haben es letzte Woche auch gesehen, was Hertha mit den Bayern gemacht hat, als sie auf Mal sehr überraschend wieder im Spiel waren. Ne, da springt die Birne an bei den Bayern. Mhm. Und dann hast du auch immer noch die Chance, wieder aufs 2-2 zu gehen. So, ne? Also ich fand jetzt gerade, wie wir Schalke besprochen haben, das erinnerte mich so ein bisschen an das Schalke der letzten zwei Jahre. Ich habe jetzt letzte Woche und gestern da schon so einen neuen Spirit gesehen. Ne? Auch zweimal in Folge gleiche Truppe auf den Platz geschickt. So. Also da stand eine Mannschaft auf dem Platz. So. Und ich glaube, das hat das Publikum auch gemerkt. Das war Michael eben.
Spirit ist da, ja, aber es sind natürlich nach wie vor auch die, und das ist ja kein Zufall, da können Sie nichts für, weil Sie verwalten da gerade erstmal negatives Erbe, was Ihnen sozusagen hinterlassen wurde. Das schlagen andere Leute im Privatleben aus, wenn der Onkel irgendwie mit Schulden ins Jenseits geht und haben noch nicht viele Transfers tätigen können, weil auch nicht viel Geld da ist. Von daher, der Spirit ist das Wichtigste, das erkennt man, klar, aber spielerisch und die Defizite, gerade was im Sturm angeht, die sind halt noch sehr groß und die müssen behoben werden. Und die nächsten beiden Spiele gegen Hertha und dann in Paderborn, die sind der Referenzwert, wo Schalke am Ende vielleicht in dieser Saison sich aufhält, in welcher Tabellenregion, meiner Meinung nach.
Ich finde auch, du siehst, mit Rahman ist halt ein Spieler verpflichtet worden, der noch nicht richtig auf Schalke angekommen ist. Auch gestern fand ich ihn nicht überzeugend. Und generell, was offensiv bei Schalke ging, war ein bisschen zu wenig gestern.
Ja. Dennis, wir gehen mal ins Spiel rein. Jochen hat eben die andere Szene, die andere Handszene angesprochen von Pavard. Ich glaube, die meintest du.
Also nochmal, darf ich nochmal was sagen, ja, vorneweg? Weil ich glaube, wir haben mit Marco Fritz einen der besten und auch menschlich angenehmsten Schiedsrichter in der Bundesliga. Und deswegen finde ich, das Wort verpfiffen ist für mich ein Unding. Das ist zu starker Tobak. Ja, genau, das klingt nach Vorsatz. Und nochmal, er hat sich ja hinterher erklärt, hat gesagt, in der Pavard-Szene, wenn er sich jetzt nochmal so ansieht, dann würde er da Elfmeter geben, aber es ist eben ein Team und dann gibt es noch ein Team in Köln. Die haben das nicht als krasse Fehlentscheidung empfunden, weiterlaufen zu lassen. So, das war dann eine Teamentscheidung. Deswegen aber für mich nochmal ganz wichtig, das Wort verpfiffen ist hier komplett deplatziert.
Das Verwerfliche fand ich gestern. Wir waren beide im Stadion. Wir haben ja mitgekriegt, wie es um Minute immer unruhiger wurde. Ja, und genau, man hat von der Tribüne gedacht, warum protestieren die? Das ist jetzt aber auch schlechter Stil. Dann siehst du hinter die Situation. Und da denke ich mir, fataler Fehler war mal wieder, dass Köln nicht sagt, guck dir mal wenigstens ein oder zwei Szenen draußen an. Dann beruhigt sich ein bisschen das Volk. Die Spieler denken, das ist jetzt objektiver. Und das ist wieder nicht passiert. Und da frage ich mich, wir reden permanent über Köln. Ist mir egal, ob die im Keller oder auf dem Dach sitzen da mittlerweile. Was ist da los? War da gestern Bondage-Abend und alle waren gefesselt? Oder, ja, was ist da los? Da fragt man sich, warum schaltet sich keiner an? Brauche ich das nicht? Weil damit rege ich Fans auf, damit rege ich Spieler auf. Und am Ende kommt das dabei rum, dass einer da sitzt und sagt, hätten wir das 1-2 zugesprochen bekommen, wäre das Spiel vielleicht nochmal gekippt.
Aber aus der Sicht des Spielers, Dennis?
Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein klares Handspiel ist, unabhängig von der großen Diskussion um das Handspiel an sich. Ich bin sowieso kein Verfechter des Videoassistenten. Das war ich noch nie, weil ich glaube, dass man hier sieht, trotz der Unterstützung, der technologischen Unterstützung, passieren trotzdem immer noch Fehler. Und deshalb bin ich der Meinung, solange Fehler passieren und Menschen am Ende des Tages diejenigen sind, die es am Ende entscheiden müssen und dann immer noch Fehler machen, kann man es meiner Meinung nach ganz bleiben lassen. Wir lassen den Fußball so, wie er ist, mit Fehlern. Deshalb verstehe ich diese ganze Diskussion da nicht so richtig.
Was schmunzelst du? Du bist ein Verfechter des Videobeweises.
Wenn er ein Stück weit anders angewandt wird. Also ich bin ein großer Verfechter, wenn es um faktische Entscheidungen geht. Abseits, ja, nein, ist das eine tolle Geschichte. Ist das Foul im 16er, ja, nein. Da gibt es ja keinen Ermessensspielraum, da ist es eine tolle Geschichte. Dann müssen wir drüber sprechen, was ist mit Foulspiel? Wann greift er ein, wie oft greift er ein? Ganz am Anfang hieß es mal, er greift ein bei einer krassen Fehlentscheidung. Was ist eine krasse Fehlentscheidung, wenn 99 von 100 Menschen sagen, es ist eine Fehlentscheidung oder 100 von 100, wie beim Phantomtor von Kießling, wo die ganze Republik aufgeschrien hat, wir brauchen einen Videobeweis, warum ist der nicht da, wir haben die technischen Möglichkeiten und machen es nicht. Also die Frage ist ja, wie wenden wir den an? Und unser Problem ist doch, dass an einem Wochenende wird er mal so angewandt, dann geht der Schiedsrichter dreimal raus. Am nächsten Wochenende haben wir bei einem Spiel zwei Szenen innerhalb von 10 Minuten und es kommt kein Signal. Deswegen, ich nehme Marco Fritz hier total in Schutz. Ich finde aus Köln,
wenn man es einheitlich macht, hätte da was kommen müssen.
Genau, die Einheitlichkeit, das glaube ich auch. Das ist der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt. So, ne? Weil damit verlierst du natürlich auch die Leute, die ins Stadion gehen und die vorm Fernseher sitzen. Wenn du gestern den Fußball-Bundesliga-Nachmittag dir angeschaut hast, dann hast du in Bremen eine Szene gesehen, beziehungsweise in Hoffenheim eine Szene gesehen, wo dem Füllkrug, ne, der Ball irgendwo an den Oberarm, so, ne, das wird dann nach dreimal Video gucken, wird gesagt, okay, da war Arm im Spiel, kam gar nicht von ihm direkt. So, und dann zwei Stunden später siehst du dann die Szene auf Schalke. Da gibt es alles, aber keine Einheitlichkeit. Und damit verlierst du, glaube ich, sehr, sehr schnell weite Teile deines wichtigsten Publikums.
Mhm, dann schauen wir auf die Szene mal, die du angesprochen hast.
Ja.
Also ich finde, da ist es zum Beispiel sehr schwer zu erkennen für mich. Tobi, ich weiß nicht, wie...
Ja, ja, die haben ja auch fünfmal, fünf, sechs Mal wieder hin und her und Zeitlupe. Jetzt gehen wir gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen closer ran. Ein bisschen näher ran und dann erkennen wir auch... dass man das durchaus so sehen kann. Ne? Und wenn es jetzt diese neue Regel eben gibt, dass wenn ein Tor fällt und der Ball vorher in irgendeiner Form, wie auch immer und woher auch immer, an einem Arm war, dass es dann eben nicht zählt. Jetzt gibt es noch die, genau, da sieht man es, glaube ich, nochmal jetzt.
Ja, ich
jetzt ganz gut. So, da oben ist irgendwo eine Schulter, ist auch ein Kopf dabei. Also es ist brutal, dass das weggepfiffen wird. Ne? Also da verstehe ich jeden leidenden Bremer. Aber wenn du dann eben weiterschaust und zwei Stunden später halt die Szenen auf Schalke siehst, wo es in meinen Augen...
Also hier guckt er wenigstens nach, das ist ja schon mal, oder?
Da guckt er nach, ja. Genau. Ja, das ist für mich auch, also da können wir ihn dreimal in Schutz nehmen und das ehrt sie auch, das wiederhole ich gerne, dass sie so mit dem Schiedsrichter umgehen. Aber für mich gibt es keine Erklärung, warum er sich die Szene nicht gestern angeschaut hat, um dann danach zu entscheiden. Ich bin mir sicher, dass er anders entschieden
hat. Doch, die Erklärung gibt's. Der Köln ihm kein Signal gegeben hat.
Er hat aber gesagt, die Kommunikation mit Köln hat stattgefunden. Ne?
Ja, genau. Aber Köln hat gesagt, das ist nicht
alles okay.
Nochmals zu checken. Ja,
aber das ist dann doch auch Fingerspitzen. Aber
er kann
das sind drei, vier Situationen nacheinander das Stadion lädt sich auf. Da geht es einfach erstmal um Signal. Wir gucken uns jetzt mal eins an. Und wenn Sie beide Seiten schon bei der Kommunikation wissen, es wird aber so und so
ich
entschieden.
Glaube, aber insgesamt macht man damit mehr Probleme, als es vorher war.
Ja,
hier ist es so, das Ganze, die ganzen Spieler, Stadionfans, sie freuen sich. Dann ist wieder eine kurze Unruhe, ein paar Minuten, das sorgt wieder für Unruhe, dann wird das Tor gegeben oder nicht gegeben, das wird auch wieder für Unruhe sorgen. Also insgesamt, wenn man, denke ich, alle Fakten zusammenlegt, dann macht der Videoassistent meiner Meinung nach mehr Unruhe, als es vorher der Fall
war. Wenn du an einer Aufklärung im Fußball interessiert bist und schon ne, die Fehlerquote grundsätzlich reduzieren willst, was ja das Ansinnen sein müsste eines professionellen Leistungssports, dann muss der Weg im Grunde sein, dass du es schaffst, den Videoschiedsrichter so einzusetzen, dass er wirklich ja, die Fehlerquote halt reduziert.
Ne? Aber das ist das nicht halt, das Schöne das am Fußball, dass er nicht perfekt ist, dass er nicht immer ganz klar faktisch dargelegt werden kann? Ich finde, das ist das Schöne.
Dennis,
emotional gesehen schon.
Aber Marcel, kann der?
Wenn wir dann irgendwann am 32. Spieltag sind und es geht um die eine Szene, die dich in die zweite Liga pfeffert oder nicht, den Charme von Fehlerquoten, der erschließt sich mir nicht.
Das wenn tut aber so gut, jemanden zu hören, der ist Fußballer selbst auf dem Platz steht, der so denkt.
Ja, jetzt ist ja, wir sind ja freies Land, darf jeder. Jetzt darf ich, wenn du die Möglichkeit hast, die technische, und sie sinnvoll einsetzt, es werden Menschen sein, es werden immer Fehler passieren. Gestern sehe ich das auch so, man hat ihm offenbar gesagt, weiter, alles okay. Deswegen glaube ich nicht, dass er dann sagen kann, ich gucke jetzt trotzdem, weil es ist mir zu viel.
So sollte es aber sein, so muss es aber sein.
Nein.
Er entscheidet
doch, was er entscheidet. Ja, aber wenn Sie sagen, guck es dir noch mal an, es könnte sein, dass du das anders bewertest, wenn du es dir anguckst. Es muss immer klar, also was ganz wichtig ist, ist Rechtssicherheit in allem. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, fährst du bei Rot über die Ampel, Wiedersehen. So. Es wird immer Interpretationsspielräume geben. Die gehören dem Schiedsrichter auf den Platz. Die gehören niemals nach Köln. Insofern, wenn es krass ist, wenn es klar ist, müssen Sie sagen, wenn nicht, geh, guck an, wir sind im Graubereich. Und dann geht er gucken und entscheidet. Ja. Ob er gestern an der einen Stelle oder anderen Stelle anders entschieden hätte, dahingestellt. Aber das hätte ich auch für sinnhaft gefunden. Denn die zwei Szenen, wenn wir uns die angucken, sagen wir auch, also man kann zumindest drüber streiten. Und wenn man drüber streiten kann, sollte Fritz, damit er als Schiedsrichter auch geschützt, damit man ihm auch hilft. Er muss am Ende dastehen und sagen, ich habe mir es angeguckt, Feierabend. Das war für mich kein Handspiel. Die Hand, wie gesagt, bei Pavard, war sie wirklich über der Schulter. Gut, das andere sehe ich viel mehr bei Perisic. Der macht einen Knick und er macht einen Knick in Richtung Ball und der Arm wehrt diesen Schuss
ab. Der wehrt den ab,
deswegen sage ich aber, man kann nicht drüber streiten. Ich finde, man kann nicht drüber streiten. Es ist Einfach also, ein klares Handspiel im
16. Ja, aber ist es natürlich, wie viel ist natürlich? Ja, gut. Aber dennoch, ich glaube, dass man die Wucht rauskriegt, wenn man sagt, geh hin, guck es dir an. Genau. Die Entscheidung liegt bei dir. Und lieber einmal
zu Marcel, guck dir bitte diese Szene an nochmal. Ja, entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Aber Fritz steht ja gut. Er steht ja gut. Er guckt ja selbst
drauf. Er hat ja hinterher gesagt, also, der Arm wäre angelehnt. Ich meine, wo soll der angelehnt sein?
Du warst bei ihm in der Kabine, ne?
Aber das ist doch eine krasse, das ist so eine Stelle, wo ich aus Köln sage, Marco, hör zu, guck doch mal bitte. Der macht einen Knick im Körper, und zwar Richtung Ball. Und der Arm wehrt diesen Ball ab. Es kann auch zum Beispiel, nächste Kategorie, es kann nicht sein, dass du dem Füllkrug das Ding abpfeifst, weil da irgendwie ein bisschen die Hand dabei ist, dem Stürmer das Tor abpfeifst, aber dem Abwehrspieler zugestehst, bei einem Freistoß so zu agieren. Das stimmt, da hast du keine Gleichheit der Behandlung.
Das ist absurd, und das sind auch die Spiele immer, da können die Bayern in dem Fall jetzt gar nichts für, aber daraus entsteht diese mehr von dem Bayern-Bonus. Ja, das ist einfach so. Wenn du drei so Dinger hast, die alle pro... Ja, so ist es. So entsteht
das. Es ist ein Hilfsmittel. Es darf nie mehr sein als ein Hilfsmittel.
Das ist doch klar. Die Bayern sind per se mehr im Angriff als in der Abwehr. Ja. Das heißt, sie sind häufiger im gegnerischen 16er, dass die dann eher einen Elfmeter bekommen, als hinten einen kriegen. Das ist ja schon statistisch erwiesen. So. Also deswegen, diese mehr, die gibt es auch nicht.
Aber daraus nährt sich das, daraus speist sich das. Also ja, der Gegenbein ist, sagt, guck, da haben sie ihn wieder gehabt, den Bayern.
Also ich finde, du bist relativ ruhig dafür, dass es
wir haben zweiten
gegen
Spieltag,
euch entschieden wurde.
Wir haben uns alle riesig gefreut über den Elfmeter. Daniel Caligiuri hätte den sehr wahrscheinlich auch reingemacht. Dann hätten wir ein 2-1 gehabt oder ein 1-2, dann hätte die Arena noch mehr gekocht, wie es ohnehin schon getan hat. Dann hätten wir mal das Spiel gerne sehen wollen, wie es dann zu Ende geht. Aber es ist nicht so gekommen.
Ich empfand die Erklärung von Marco Fritz, als ich das Interview gehört habe, habe ich wirklich zweimal zurückgespult, weil ich es nicht glauben konnte. Ich empfand das sehr wischiwaschi. Und sehr sich so hingedreht, wie er es jetzt natürlich für seine Argumentation braucht. Aber wenn da in dem Fall, wir haben es jetzt 5-6 Mal gesehen, der Arm am Körper war, dann weiß ich, da ist eher der Oberschenkel nach dem Arm gefolgt. Aber am Körper war das nicht. Ich weiß nicht, was er argumentiert hat, als ihr in der Kabine gesprochen habt, aber konntet ihr es danach verstehen?
In der Perisic-Szene, dass der Arm eben nah am Körper ist. Ja. Und deshalb kein strafwürdiges Handspiel. Und Pavard, klarer Elfmeter. Nein, das ist... Dennis hat es gesagt, das ist ein Fehlersport. Spieler machen Fehler, Schiedsrichter machen Fehler, Videoschiedsrichter machen Fehler.
Auch okay so.
Aber du fragst, warum er so ruhig ist, weil er klug ist.
Weil sein Trainer sich aufgeregt hat.
Nein, weil er klug ist und weil er weiß, dass es nichts bringt und Schalke nichts bringt, wenn du das Spiel gestern und das Ergebnis dieses Spiels aufhängst an diesen zwei Szenen.
Es wäre was anderes gewesen bei 0-1. 94. Ja. Minute, wie wir es letztes Jahr gegen Eintracht Frankfurt hatten. Ja. Da gab es einen Elfmeter gegen uns. Dann ist was anderes. Dann kochen die Emotionen noch mehr hoch. Es wäre schön gewesen. Das Spiel hätte es auch verdient gehabt. Die Zuschauer hätten es verdient gehabt, dass das ganze Ding gestern einen Tick spannender abläuft.
Also, ich habe deinen Trainer angesprochen, jetzt wollen wir ihn hören.
Ich verstehe es nicht. Ich blicke auch nicht durch, weil das eine, da ist der Arm 90 Grad weggespreizt, wird aus kurzer Distanz dagegen geköpft, und wenn der Arm da nicht ist, geht der Ball auf oder vielleicht sogar ins Tor. Und beim Freistoß geht der Ball auch aufs Tor, und das ist sogar Absicht in dieser Situation, weil Ivan genau weiß, was er da macht. Beides Mal wird es noch nicht mal überprüft, wenn das richtig ist, oder wenn es überprüft wurde, wurde der Schiedsrichter nicht dazu aufgefordert, sich selber noch mal anzugucken, was ich überhaupt nicht verstehe, und dementsprechend müssen wir das akzeptieren. Das ändert nichts daran, dass ich, wie gesagt, dass es eine verdiente Niederlage war, aber diese zwei Aktionen, das verstehe ich nicht, und das geht dementsprechend auch gar nicht.
Klare Aussage. Dennis, du hast ja auch mal drunter gelitten, ne? Im Relegationsspiel, oder?
Ja.
Gegen Union? Was war richtig da? Erzähl noch mal.
Naja, 10. Minute, Freistoßsituation am 16er. Der Ball geht rein. Also ich habe ihn geschossen, der Ball geht rein. Habe mich dann natürlich gefreut. Wir haben uns alle gefreut in so einem wichtigen Spiel. War natürlich sehr viel Druck auf dem Kessel. Tor wurde dann aufgrund des Videoassistenten zu Recht, muss man ehrlich sagen, nicht gegeben. Und somit war die Freude dann weg. Und wir haben hinten raus dann leider 0-0 gespielt und sind somit abgestiegen.
Es wird ja mal behauptet, der Videobeweis, oder er soll es gerechter machen. Ist es für dich so oder ist es nicht so?
Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich sage gar nicht, dass meine Meinung richtig oder falsch ist, aber nach meiner Erfahrung auf dem Platz, wie sich die Momente anfühlen, wenn man wartet, wenn man sich freut oder nicht freut, wie lange das dauert, was dann drumherum passiert auf den Tribünen, wie die Nachberichterstattung ist, so wie wir jetzt hier sitzen, wie dann diskutiert wird, wie kann das sein, die technologischen Möglichkeiten sind da, wie kann der jetzt trotzdem noch Fehlentscheidungen machen. Wenn ich das alles zusammennehme, dann bin ich schon der Auffassung, dass wir ein Stück weit mehr Probleme bzw. Diskussionsstoff geschaffen haben, als es vorher der Fall war.
Also, gleich reden wir ein bisschen über die sportliche Analyse auch bei Schalke. Ne?
Mhm. Ich nur, so nur einen Satz. Schau mal, ja. Wagner sagt doch genau dasselbe wie Schneider. Und zu Recht, weil er will den Spielern nicht das Alibi geben, wenn die heute Analyse machen. Nicht Leute, wir gucken uns jetzt nicht noch, so würde ich es zumindest nicht machen, ich muss ihm aber keine Ratschläge geben, wir gucken uns jetzt nicht sechsmal die Elfmeterszenen an, wir gucken uns die Szenen an, warum wir das Spiel verloren haben. Und, so. Und damit bist du gut beraten, wenn du weiterkommen willst.
Machen wir gleich, Marcel. Wunderbare Überleitung. Ich hätte es nicht besser machen können an dieser Stelle, muss man sagen. Und dann reden wir über den Mann, über den die ganze Woche gesprochen wurde. Der neue Star der Bayern. Coutinho kam rein, hatte gut lachen. War auch nicht ganz so schwierig mehr dann, glaube ich. Ne? Also das ist alles gleich bei uns nach einer ganz kurzen Pause. Am München Flughafen. Wir sind ja zurück beim Check 24. Damit was haben über strittige Szenen gerade schon gesprochen. Und Laura, bring uns die Handregel doch noch mal ein bisschen näher, bitte.
Ich spiele mal ein bisschen Schiedsrichter. Ich versuche es zumindest. Also wir haben definitiv gemerkt, so richtig Klarheit herrscht da noch nicht. Was ist jetzt Hand, was ist nicht Hand? Und dabei wurde ja Regel Nummer 12 modifiziert, damit es eben deutlicher wird. Bislang hat das nicht funktioniert. Wir versuchen es also noch mal. Hier die Regeln. Kurz gefasst muss man dazu sagen. Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt. Ja, ist klar. Sein Körper aufgrund der Hand-Arm-Haltung unnatürlich vergrößert und sich seine Hand, sein Arm über Schulterhöhe befindet. Also wenn es hier dann so in dieser Region der Arm unterwegs ist oder eben die Hand und dann eben ein Tor erzielt wird oder eben eine Torchance entsteht. Also so einfach sich das anhört, so klar ist es dann am Ende eben, wie wir eben gemerkt haben, nicht. Wir haben mal eine nette Idee übrigens von Schalke höchstpersönlich auf der US-Seite, nämlich bei Twitter gefunden. Dieses wunderschöne Bild, also der Tipp für die Bayern, man muss genau hingucken, die Arme beim nächsten Mal einfach in München zu lassen. So mehr oder weniger soll das wahrscheinlich heißen, also damit gar nicht die Gefahr da ist. Und man merkt auch, dass im Netz unglaublich viel diskutiert wird. Also genauso wie hier in der Runde, da sind eben total unterschiedliche Meinungen da. Der Videoassistent wird nie respektiert werden, wenn nahezu vergleichbare Szenen, da eben auch das Beispiel des Freistoßes eben Schalke gegen die Bayern, unterschiedlich bearbeitet werden. Da kann er noch so sinnvoll sein. Haben auch noch eine Reaktion. Ich bin ja nach wie vor überzeugt, dass Würfeln bei schwierigen Entscheidungen zu einem ähnlichen Level an Fairness führen würden wie eben der Videoassistent. Also sehr viel Optimismus herrscht da nicht, dass da mehr Klarheit herrschen könnte. Und das Live-Voting, das wollen wir Ihnen auch noch sagen, nach Platz 14 wird es diese Saison besser für Schalke oder nicht. Das hatten wir Sie nämlich gefragt im Live-Blog unter sport1.de. Und 69% sagen ja, 31% nein. Also Herr Schneider, es geht bergauf, ne?
Also ihr habt ja gar nicht so viele Chancen zugelassen für die Bayern, ne?
Ja, aus dem Spiel raus, glaube ich, war das nicht so viel.
Ja. Und dann eigentlich auch so zwei dumme Situationen, Anführungsstrichen dumme. Schauen wir nochmal auf die erste Szene, den Elfmeter.
Ja, unstrittig.
Gibt es nichts zu diskutieren, ne?
Jo. Ja, Coman ist eine Rakete. Es war, glaube ich, ähnliche Szene gegen Werder Bremen im Pokal-Halbfinale, wo es kein Foul war, aber das...
Einfach nur mitlaufen, ne?
Aber wollte ich gerade sagen,
ist schwer gegen ihn, ne?
Der ist ja durchaus bekannt für seine Flugshows, ne? Aber in dem Fall kann man ihm gar nichts vorwerfen, ne?
Klare Elfmeter.
Ich glaube, Kenny wusste das auch sofort, ne? So, wie er dann weggegangen
ist. Ja, jetzt, ich glaube, er hat die Arme hochgehalten, hat sich entschuldigt und passiert.
Unbedarftheit oder wie stempelst du das dann ab oder wie würdest du es beurteilen?
Er hat versucht, ihn zu stoppen. Guck mal, einen Tick schneller, dann ist es passiert.
Ich glaube auch Weltklasse-Spieler gegen Bundesliga-Neuling, ne, der jetzt auch erstmals vor so einer Kulisse dann natürlich unterwegs ist und so. Also da darfst du wahrscheinlich noch nicht mit dem gleichen
Maß messen. Der Junge hat schon ein paar Spiele in der Premier League gemacht. Ja, die stimmt. Liga ist auch nicht ganz schlecht.
Nee, das stimmt.
Von daher, nein, das kann passieren. und ja, weiter geht's. Also und eine ähnliche Szene haben wir ja dann vor dem 2-0.
Wunderbar.
Wir wissen, Lewandowski und Alaba sind so gute Schützen. Haben viele schon befürchtet, dass da was passieren könnte bei dem Freistoß.
Also das ist das Foul erstmal, Jochen.
Können wir das nochmal angucken, bitte?
Oder ist es kein Foul für dich? Da kommt, guck mal.
Yes. Ja, ist das auch.
Kann man geben, klar.
Dennis?
Kann man geben.
Aber es muss er auch nicht machen da, ne? Oder?
Ja. Ich glaube, er will den Freischuss auch
das
haben.
Das,
ist, das ist alles, was er in der Szene erreichen wollte.
Ja, hat
er erreicht,
um,
fällt
klar.
Gut.
Klar.
Aber von daher.
Er muss ihn wollen.
Das weiß man bei Lewandowski aber auch, ne? Dass der sowas dankend annimmt.
Ja, der möchte das immer wieder dankend annimmt. Wenn er es nicht macht, ist er bekloppt. Ja. Den muss er den wollen. Wir sind ein Meter vom Strafraum, wir haben Freistoßschützen und dann nimmt er den.
So, guck.
So, und ich finde, Kenny den Arm.
Natürlich unnötig, weil er sich vom Tor wegdreht.
Das ist eine falsche Entscheidung. So wie beim ersten Tor, bei dem wieder. Er trifft die falsche Entscheidung. Er trifft die Entscheidung zu grätschen, statt mitzugehen.
Aber das sind auch
Jungs, die sind 20 Jahre alt.
Das sind so Entscheidungen.
Die waren hochmotiviert. Das kann passieren.
Gegen Bayern bist du halt immer extrem heiß. Ne? Und dann, wenn du nicht so die Erfahrung hast, wie in dem Fall vielleicht, dann bist du in solchen Situationen oftmals ein bisschen drüber.
Und wir sind in der roten Zone. Das ist Pest oder Cholera. Wenn du ihn sagst, ich mach das faul, ich mach jetzt nichts, ich lasse ihn laufen, dann können wir auch gleich wieder zum Anschluss gehen. Also du entscheidest dich gegen die Qualität von solchen Spielern für hoffentlich das Richtige.
Wichtiger Punkt von Dennis, er sagte gerade, ist ein bisschen untergegangen, er fällt gut. Ja, also das ist auch noch so ein Kriterium, ne, nachdem man...
Gehört auch zur Qualität dazu. Also es gibt Spieler, die können unglaublich gut fallen, dass es immer so aussieht, als wenn es ein klares Foul ist. Ich habe mal mit dem Meister, David Jarolim zusammengespielt, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, aber ich glaube, ich habe keinen besseren erlebt, der entweder
gab es einen
Freistoß
der
oder...
Der am Boden, als er gestanden.
Ja, aber er hat das so clever gemacht, so gut gefallen, dass es immer so aussah, als wenn es ein klares Foul ist.
Konntest du gut fallen?
Nee, ich kann es bis heute nicht.
Okay.
Aber in der Szene ist schon ein klares Foul. Also den muss man schon geben. Und was Lewandowski dann macht, ist natürlich absolute Weltklasse. Würde ich sagen.
Es gibt einen Kollegen von dir aus der Bundesliga, der sagt, bei einem Freistoß hat der Torwart eigentlich immer eine Chance. Hier nicht?
Ja, der war verdammt gut getreten. Der fällt runter. Welcher Kollege war denn das? Fangen wir mal damit an.
Doch schon länger dabei.
Was ist das denn?
Rudi Völler hat es gesagt, so.
Na, also ich glaube nicht, dass wir, nein. Also jetzt da eine Geschichte draus zu machen, der wäre haltbar. Nein.
Also mal eine ganz steile These, lass die Mauer weg.
Ja.
Er stellt sich in die Mitte, hat er den halben Meter, der ihm da fehlt.
Wir sind immer trotzdem, so klug,
einen Tag später. Nein, deswegen hör auf, der ist super geschossen. Ja. Du stellst eine Mauer und wenn eine Mauer da steht, auch nur ein bisschen seitlich, nimmt der Torhüter das andere und dann fehlt ihm am Ende der halbe Meter. Und das Fenster, den Ball da reinzumachen, ist so groß.
Und du
Lewandowski trifft dieses Fensterchen und damit...
Und du hast da zwei Jungs stehen, mit Alaba noch einen Linksfuß, der eine ähnliche Qualität hat bei Freistößen aus der Distanz.
Schön, wenn
man
nichts groß analysieren muss, einfach nur sagen kann, super.
Schön, ich
bin aufgejucht.
War da für dich klar, das kriegt er nicht mehr hin heute?
Es war klar, dass wir nicht mehr hoch gewinnen werden, aber...
Aber eigentlich habt ihr dann die beste Phase, gell?
Ja, direkt danach. Ja, das ist natürlich bitter. Du kommst aus der Halbzeit raus, bist hoch motiviert. Dann das war, glaube ich, bis 49. Minute dann das 2-0. Dann hat man natürlich schon die Befürchtung, dass es jetzt so dahin plätschert. Und dann hatten wir aber direkt danach die beste Phase, dann bis zur 75. Minute mit dem 0-3. Dann war.
Das können wir denn nicht ersparen? Also, da kommt's. Das ist halt ein bisschen offen nachher, ne?
Ja, aber also bei 0-2 eine Viertelstunde noch zu spielen, ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass man ein bisschen offen ist. Und dann war der erste Kontakt natürlich brillant. Der erste Kontakt war jetzt nicht das Schlechteste.
Noch wie ich finde, noch besser als der Freistoß. Die Ballannahme, der zwei, das hier, gestern hat jemand von drei Kontakten erzählt. Das waren keine drei, waren zwei. Und der war hart rein, der war genauso gepasst, wie du den passen musst. Deswegen, Sané, würde ich keinen großen Vorwurf machen. Wenn einer, der so brillant dich von dir wegdreht, hast du null Chance.
Hat Sané keine Chance für dich, Marcel?
Schau, bitte?
Hat Sané keine Chance für dich da
in der Situation? Wenn Lewandowski den Ball so annimmt und er springt ihm 7 Zentimeter nur weg vom Fuß und danach kann er abschließen, hat kein Spieler der Welt.
Wollte mir auch sagen, der macht 3 Tore und das sind keine 3 Tore, wo du nochmal eben den Fuß hinhält, sondern es sind 3 Tore quasi aus jeweils einer anderen Güteklasse und mit einem anderen Ansatz. Das war mehr als Weltklasse. Ich glaube, der hat in den letzten 2 Wochen zu häufig das Wort Weltstar gelesen. Und da ging es nicht um ihn, sondern um Coutinho. Hat er gesagt, Freunde, ich glaube, hier ist schon einer in der Bundesliga und bei den Bayern. Ich zeige euch das mal eben wieder. Ne? Also schwer motiviert wirkte er. Jetzt geht es ja um einen neuen Vertrag diese Woche noch. Also
Eine der schönsten Bewegungen, die ich seit langem gesehen habe.
Und vor allem
dieser Fluss.
Sané muss sich halt auch noch auf den Coutinho konzentrieren. Der läuft auch noch hinten lang. Also der muss sich auf 2 Spieler konzentrieren. Deswegen ist es schwierig für ihn.
Eure Meinung, alles gut. Marcel, nochmal für dich extra nochmal.
Gar nichts. Das ist die absolute Königsdisziplin, was Lewandowski da macht. Sané muss sich genau in die Gegenbewegung. Okay. Erster Kontakt überragend. Also ganz ehrlich, da muss man auch mal sagen, Respekt, gut gemacht.
Fertig.
Kannst du nicht verteidigen.
Ja,
wenn der Ball einen Meter wegspringt wie einen normalen Spieler, dann hast du noch eine Chance, danach reinzugrätschen.
Ja.
Aber wenn das Ding klebt nach so einem Zuspiel, unfassbar.
Schön, dass ihr euch so einig seid. Ja,
wunderbar. Überragend. Einfach das ist, glaube ich aber auch, dass das die Coutinho...
Ja.
Die Mannschaft wurde trotzdem gefeiert.
Die Coutinho-Spritze ist so schon.
Noch
ist der Pole da, Freunde.
Die Fans haben die Mannschaft trotzdem gefeiert nach dem Spiel.
Ja,
weil die Schalker Fans, und das ist unglaublich. Und das war schon in der Rückrunde der vergangenen Saison im Abstiegskampf so. Die Schalker Fans haben ein unglaubliches Gespür. Ich habe das noch nirgendwo erlebt. Für die Leistung und für die Einstellung der Mannschaft. Und wir haben das letztes Jahr erlebt, als wir kurz vor Schluss in Nürnberg noch einen Punkt mitnehmen, wo, glaube ich, 17 andere Mannschaften dafür gefeiert worden wären. Und die Schalke-Fans haben die Mannschaft ausgepfiffen für die Nichtleistung an dem Abend. Und gestern, das war ja 10 Minuten Standing Ovations, weil die Fans gesehen haben, die Truppe hat alles rausgehauen, was im Moment im Tank ist. Und das ist schon überragend.
Der Trainer hat was ganz Bemerkenswertes auf der Pressekonferenz zu diesem Verhalten auch gesagt.
David, die Mannschaft ist nach dem 0:3 oder trotz der 0:3 Niederlage von den Fans noch lange gefeiert worden. Besteht da nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da in so eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass man sich da irgendwie so ein bisschen drin sonnt und meint, dass es doch vielleicht besser war, als es in Wirklichkeit war?
Ja, wenn man doof ist, schon. Da wir aber alle zusammen nicht doof sind, besteht dieses Risiko nicht. Ich denke, die Kurve ist hier insbesondere auf Schalke immer ein sehr, sehr guter Indikator. Wir sind im Moment nicht auf diesem Level, dass wir da bestehen können. Das respektieren wir, aber wir gehen Schritte und arbeiten weiter. Und dementsprechend sehe ich das Risiko exakt 0,0.
Also keine Selbstzufriedenheit? Auf welchem Level ist Schalke denn im Moment? Kannst du das so
greifen? Also erstmal hatte ich gestern, ich wusste irgendwie so ein Gefühl, dass dieser Einspieler heute kommen würde, als ich das gestern bei der Pressekonferenz gehört habe. Die Gefahr besteht, glaube ich, auch nicht, weil die Mannschaft aktuell zu 90% aus der vom Vorjahr besteht. Also die wissen ja, was sie schon erlebt haben auf Schalke. Man kann es schwer nach 2 Spieltagen bemessen. Deswegen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die nächsten beiden Spiele mit Hertha und Paderborn, die geben mir mehr Aufschluss darüber, wo ich stehe. Fakt ist, dass der Kader in meinen Augen für Bayern sowieso nicht gut genug ist und in der Liga auch mit Europa wenig zu tun haben wird, wenn da nicht noch einschneidende Veränderungen stattfinden. Schalke hat seit 7 Monaten kein Heimspiel gewonnen, hat saisonübergreifend in 5 Spielen 1 Tor geschossen, hat letztes Jahr ein Kontertor geschossen.
Sommerpause
dazu. Ja, dann ziehen wir die ab, gerne. Es ist trotzdem 20. Januar gewesen. Ja, 20. Januar ist ein bisschen wie, also die sind ja auch alle bekannt, diese Schwachstellen. Und da fehlt halt noch ein guter Stürmer, ein linker Verteidiger ist ja im Anflug, wie man hört, aus Barcelona. Jetzt kommt er da aus der zweiten Mannschaft.
Frag ihn ruhig.
Nee, Miranda ist doch richtig, dass der kurz vor der Unterschrift steht, oder?
Ja.
Ich denke, ja. Wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie da falsch. Also von daher, das sind ja alles, man weiß, man arbeitet das ab.
Das ist die beste Antwort. Wenn wir in Zukunft hier hören, das kommentiere ich nicht, weiß ich nicht. Dann zu sagen,
sie aber sie hier völlig
das wissen Sie nicht.
Du musst einfach sagen, ich bin doch nicht doof.
Genau. Aber um ihn mal in Schutz zu nehmen, was ich vorhin schon sagte, er übernimmt halt ein extrem schweres Erbe. Da geht es erstmal um wirklich viele Spieler, die wieder veräußert werden müssen zu großen Verlustbeträgen. 60 Millionen steht da im Raum, alleine für so Spieler wie Bentaleb, Mendil und Co. Das ist schwer genug und ich glaube, Schalke wird 3-4 Transferperioden benötigen, glaube ich, um überhaupt eine Philosophie, eine Struktur in diesen Kader zu bekommen. Da wird seit 10 Jahren eine Flickschusterei von unterschiedlichsten Managern und Trainern an einem Kader betrieben. Man muss da jetzt einfach mal Leuten die Ruhe geben, dass sie das wirklich mit einem vernünftigen Konzept überarbeiten. Und das gilt für viele Bereiche. Im Grunde genommen professionalisiert sich Schalke gerade erst. Da wird ein Scouting-Bereich aufgebaut, der überhaupt nicht da war, wo ich mich frage, was haben die all die Jahre gemacht? Was haben die vor allen Dingen die letzten Heideljahre gemacht? Da wird jetzt im Umfeld viel getan, was die Struktur der Arbeitsstätte angeht. Und 20, 22 Leute sind jetzt auf einmal im Betreuerstab, wo du Leute hast, die Integrationshelfer für Spieler sind, die von irgendwo mit 18 Jahren aus Spanien kommen. Das war alles nicht da, wo ich mich frage, das ist State of the Art bei Bayern, bei Dortmund. Was haben die da getrieben? Und all das muss er jetzt machen. Er muss eine Schotterwiese zur Blumenwiese machen. Sie haben mir immer nur eine Schubkarre gegeben. Ja, wie soll das denn gehen innerhalb? Das dauert halt. Und diese Geduld muss man haben.
Kalli kommt erst nächste Woche. Ruhig.
Ja, du hast mich dann
nach der Meinung gefragt. Kurz eingrätschen?
Ja. Kalli kommt.
Weil das war jetzt schon verdammt negativ. Und wenn es dann heißt, die letzten 10 Jahre, Dennis, du hast 4 Jahre davon auf Schalke gespielt, dann holen wir jetzt mal den Kicker Almanach raus und gucken nach, wie oft sich Schalke die letzten 10 Jahre...
Ja, aber wo ist die Nachhaltigkeit? Ja, natürlich haben die, weil der Kader viel besser besetzt war. Das ist das, was ich vorhin sagte. Er verzwergt immer mehr. Ja? Wo sind die großen Namen? Die sind alle weggegeben worden. Und mit Nübel hat man den nächsten drohenden Goretzka, der ablösefrei geht. Ne? Es ist eine Bestandsaufnahme.
Also es ist ja klar, dass es unser Ansatz ist, ein paar Prozesse neu anzustoßen, neue Wege zu gehen. Das ist klar. Dafür waren diese 12 Wochen auch gut, um mal eine Ist-Analyse betreiben zu können vom 1. März bis Saisonende. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir die Vergangenheit nicht zu negativ betrachten. Und da muss ich sagen, da kommen ja auch meine Vorgänger viel zu schlecht weg. Und wir dürfen auch nicht vergessen, vor einem Jahr war Schalke 04 noch Vizemeister. Und wenn es dann immer heißt,
die anderen waren
so,
war so schlecht.
Jetzt zahle ich gern, aber nach 34 Spieltagen hat die Tabelle noch nie gelogen.
Das ist korrekt, so, aber davon hat man sich ein Stück weit auch wieder verblenden lassen. Ich sag nicht, dass alles schick war.
Ich werfe das Geld schon mal ein. Wir machen ein. Wir machen sofort weiter. Ein Spot sind wir wieder da. Wir sind wieder da und begrüßen ganz herzlich den Schiedsrichterboss Lutz Michael Fröhlich. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie groß ist denn Ihr Ärger über diese ganzen strittigen Szenen von gestern mit der unsäglichen Handregel?
Ja, das ist ja kein Thema des Ärgers. Das ist ja erstmal ein Thema der Aufklärung. Und wenn wir jetzt an dem ersten Spieltag, am zweiten Spieltag der Bundesliga gleich so viele Handspielsituationen hatten, dann ist das erstmal ein Zeichen, dass man sich jetzt mal diesen Dingen stellen muss. Und die erste Aussage dazu wäre, wenn wir jetzt mal reingehen in das Spiel Bremen oder beziehungsweise Hoffenheim gegen Bremen mit der Torerzielung, dann ist das erstmal grundsätzlich zu trennen von den anderen Handspielsituationen. Denn die Regeländerung, die wir jetzt zu diesem Jahr haben, erstmal sieht vor, dass im Fußball grundsätzlich keine Tore mehr zählen, die mit der Hand erzielt wurden oder wo der Spieler sich unmittelbar davor den Ball mit der Hand vorgelegt hat und egal ob Absicht oder nicht Absicht. Das ist sicherlich diskutabel und wird nicht jedem schmecken, aber die Aussage ist sehr klar und deswegen hat der Schiedsrichter keinen Ermessensspielraum gehabt in beiden Situationen, in der Situation, genauso wie letzte Woche auch beim Spiel Union gegen Leipzig, wo es eine ähnliche Situation gab mit Paulsen. Das ist das eine Paket.
Ja.
Das andere Paket, dann komme ich jetzt mal dazu, zu den Situationen, die Schalke gegen Bayern betreffen oder auch Paderborn noch gegen Freiburg. Da ist erstmal so, dass bei dem Handspiel von dem Paderborner Spieler letztendlich das zum Strafstoß für Freiburg führte. Das war eine Abwehraktion des Spielers mit einem Arm oberhalb der Schulterlinie. Die Abwehraktion war mit klarer Orientierung zum Ball, deswegen ist dieser Strafstoß vollkommen in Ordnung. Bei Schalke, bei dem Spiel, gab es gleich mehrere Situationen. Kritisch aus unserer Sicht sind die beiden Situationen Pavard, Handspiel und Perisic. Das wurde ja auch in der Runde so diskutiert.
Ja.
Perisic ist für den Pavard, die Situation ist für den Schiedsrichter sehr kritisch aufzulösen, weil es eine Drehbewegung des Spielers ist. Der hat keine klare Orientierung zum Ball. Da sag mal, hat der Schiedsrichter in der verzwickten Situation, dass er zwar sieht, dass der Arm weit abgespreizt ist, aber die Frage ist auch, das ist der zweite Aspekt im Regelwerk, ob das eine unnatürliche Bewegung war. Und wenn man sieht, dass das eine Drehbewegung ist des Spielers, sieht hier im ersten Bild sehr unscheinbar aus. Eine Drehbewegung aus ist des Spielers ohne Orientierung eigentlich zum Ball, dann kann man dafür schon Verständnis haben, dass der Schiedsrichter diesen Vorgang am Ende als, ich sag mal, nicht strafbar einordnet. Ist ein kritischer Fall. Wir haben im letzten Jahr beim Spiel Leverkusen gegen Leipzig eine ähnliche Situation gehabt mit Mitchell Weiser, wo sich alle darüber aufgeregt haben, dass der Schiedsrichter Strafstoß gegeben hat. Hier ist die Situation jetzt wieder anders. Da regen sich alle wieder auf, dass der Schiedsrichter keinen Strafstoß gegeben hat.
Aber der Ball wäre doch aufs Tor gekommen, da sind wir uns doch einig. Passiert jetzt mit Marco Fritz irgendwas im Nachgang dann auch? Wird das mit ihm besprochen? Wird es ja sowieso.
Natürlich wird das besprochen, genau. Mit allen Schiedsrichtern arbeiten wir die Dinge auf. Wir arbeiten auch noch das Handspiel von Perisic aus. Das ist für uns der kritischste Fall, muss ich sagen, weil hier die Bewegung des Spielers zum Ball augenscheinlicher ist. Das sehe ich beim Pavard nicht ganz so. Perisic ist schon so, dass er sich deutlich zum Ball orientiert und den Arm etwas mit zum Ball führt. Da ist dann letztendlich die Frage, inwieweit der Schiedsrichter diese Situation tatsächlich auch mit erfasst hat.
Ja, kann er denn nicht, um sie dann nochmal zu erfassen, einfach den Weg zur Mittellinie machen? Also muss das nicht quasi die logische Folgerung sein, dass eben die Aufforderung kommt, schau sie einmal an?
Das wäre am Ende in beiden Fällen wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Aber hierzu ist es notwendig, dass man sich die Kommunikation nochmal anhört, wie abgelaufen ist jetzt zwischen Schiedsrichter und Köln, weil wir sehen es auch, dass der Schiedsrichter in der zweiten Situation mit Perisic selber eine sehr gute Sicht auf die Dinge hat.
Ja.
Und bei Pavard ist es anders. Also am besten wäre es tatsächlich in der Überzeugungskraft auch, in der Außenwirkung, wenn der Schiedsrichter sich zu beiden Situationen nochmal ein Bild gemacht hätte von dem, was da abgelaufen ist. Ob er dann aufgrund des Bildmaterials tatsächlich zu anderen Entscheidungen gekommen wäre, ist die zweite Frage. Das ist dann, da muss er sich selbst die Frage stellen, ob er sich dann zu dem, was er ursprünglich entschieden hat, geirrt hat.
Prima, vielen Dank, Herr Fröhlich. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, denke ich, ne? Ja? Also, schönen Sonntag. Danke, dass Sie uns so ausführlich Auskunft gegeben haben. Wir reden gleich weiter über den neuen Superstar der Fußball-Bundesliga, Coutinho. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Jochen, wir wollen noch ein bisschen über Schalke reden. Dein Kapitän, dein Torwart, Alexander Nübel. Wie lange ist er noch auf Schalke?
Ja, ich hoffe noch viele, viele Jahre.
Du hoffst, ja. Das
ja, ja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Und wie realistisch ist das Ganze?
Kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir tun alles dafür, um ihm ein Umfeld zu geben, in dem er sich wohlfühlt, in dem er sieht, dass sich was entwickelt, dass es vorangeht. Am Ende wird es seine Entscheidung sein. Wir sind im guten Austausch.
Ja.
Und ich habe schon gesagt, es gibt auch von unserer Seite aus.
Also guter Austausch, was heißt das?
Dass wir gut miteinander kommunizieren.
Aha.
Und es gibt auch kein Ultimatum. Und ich habe schon mal gesagt, für mich wäre es auch.
Worüber kommuniziert ihr?
Über alles Mögliche. Und für mich wäre es auch okay, wenn er seinen Vertrag im Mai verlängert. Ein toller Torwart, ein toller Typ.
Darf ich mal fragen, was er für ein Typ ist? Ist er eher so der Wunsch, also schätzen Sie es so ein, dass er eher sagt so, Mensch, mir tun 2-3 Jahre auf Schalke noch gut? Oder ist er auch jemand, der dieses Gen in sich trägt, Next Step, ich will raus, ich will beim nächsten Verein quasi beweisen. So, wie würden Sie das?
Ich weiß nicht, ob es der nächste Verein sein muss. Es ist auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Junge mit großen Zielen, total bodenständig, total fokussiert. Und ich habe ihn jetzt auch als Kapitän im Mannschaftsrat kennengelernt, der ganz klar seine Meinung artikuliert. Und er ist ein toller Junge.
Glauben Sie, dass das einen Ausschlag haben könnte, dass er jetzt auch schon in sehr jungen Jahren zur Kapitänsbinde auf Schalke gekommen ist?
Also wir haben uns ein bisschen gewundert darüber, ne? Ja.
Hoffen Sie das?
Im positiven Sinne hoffe ich es natürlich, aber das war jetzt nicht der Beweggrund. David Wagner hat es ja begründet und nein, das ist ein richtig guter Junge und ich hoffe, dass er noch viele Jahre auf Schalke spielen wird.
Wie hat das begründet?
Können wir jetzt noch mal, habt ihr die Szene nicht da oder die Pressekonferenz? Ja, er wollte einen Spieler als Kapitän haben, der unumstritten ist, der mit Leistung voranmarschiert. Er wollte natürlich ein Stück weit auch was aufbrechen, Strukturen aufbrechen nach der schwierigen Saison letztes Jahr. Und das waren die Gründe, warum er sich für Alexander Nübel entschieden hat.
Kann man alles nachvollziehen, ich glaube natürlich, aber es ist auch ein Stück weit ein Signal nochmal, dass man ihm zeigen will, welche Wertschätzung er im Verein genießt. Ich wünsche Schalke, dass der bleibt, das ist vielleicht wirklich, man vergleicht ihn immer mit Neuer, das ist so ein Typ ist und an dem kann aus dem Verein dann wieder wachsen. Ich glaube, die Chancen, was man so hört...
Ist er wirklich schon so weit?
Ja? Ist im Entstehen, ich meine...
Um was? Um Neuer
abzuhören?
Nein, das wird doch die Frage. Also wenn es die Bayern denn wären, also ein schlimmeren Fehler kann so ein Junge doch gar nicht machen. Mhm. Also wenn er jetzt zum Bayern hingeht und
es gibt ja nicht nur die Bayern,
vom Platz fegt, das schaue ich mir
an. Es gibt ja nicht nur die Bayern. Also ich sage jetzt mal, ich schätze mal einfach ins Blaue, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, 20% vielleicht ist. Mhm. Weil es gibt neben Bayern, was für ihn vielleicht erstmal Bank oder Backup für Neuer bedeuten würde, ja auch ihren Ex-Verein Leipzig, die sich um ihn bemühen. Da ist Krösche, der ihn aus Paderborn noch kennt. Also das wäre vielleicht der bessere nächste Schritt, wenn man meint, man muss Schalke verlassen. Ne? Und ich glaube, es ist immer riskant, einen jungen Spieler zum Kapitän zu machen und gerade einen Torwart. Und man hört auch aus der Mannschaft, dass der ein oder andere das vielleicht nicht ganz so cool jetzt erstmal fand. Aber ich finde auch richtig, damit ein Signal zu setzen, neue Schalke, da müsste Schalke an anderen Stellen auch noch arbeiten. Und vielleicht sich von dieser...
Ich habe Dennis gerade so ein bisschen grummeln.
Grummeln, der Kopf geschüttelt sogar. Der hat nicht nur gegrummelt.
Warum? Ja, ich habe Alex ja kennenlernen dürfen vor 2 Jahren. Da habe ich nicht annähernd daran denken können, dass er in 2 Jahren, also heute, so weit wäre, wie er jetzt ist. Er ist ein super bodenständiger Typ. Super klar auch im Kopf, so habe ich ihn kennengelernt. Und das allein, ohne jetzt Hintergründe zu kennen, diese These 80-20 würde ich jetzt sofort widerlegen, so
aber
wie
warum
ich ihn,
warum so hat
wie
er ich da ihn nicht kennengelernt habe. Wenn das so ist.
Natürlich sind da im Hintergrund auch immer andere Menschen,
die da mit
involviert sind. Aber ihn als Typ, ich glaube schon, dass er klar und deutlich einschätzen kann, was er auf Schalke hat, dass er noch jung ist, dass er sehr viel Zeit hat und dass ihm 2-3 Jahre auf Schalke noch gut tun würden. Also so klar schätze ich ihn ein und deshalb denke ich, die Chancen sind wesentlich größer als 80-20.
Ja, ich würde Schalke wünschen, man muss die Genese auch sehen. Ne? Schalke hätte ihn ja schon längst an die Kette nehmen können, wenn man da nicht unter ihrem Vorgänger vielleicht die ein oder andere Sache verschlafen hat und der Vertrag sich plötzlich dann irgendwie aufgelöst hat, letztendlich, weil er zu viele Spiele dann unter den Vorgängern schon gemacht hat. Ich würde Schalke
wünschen... Sprich mal nicht so kryptisch, bitte.
Das wäre Ihr Wunschszenario gewesen, oder? Dass Sie ihn jetzt schon für die nächsten 3-4 Jahre unter Vertrag gehabt hätten.
So. Natürlich. Und willst du ja mit jedem jungen, guten Spieler haben, dass du den möglichst lange unter Vertrag hast. Das ist doch logisch.
Er ist jetzt natürlich in der Phase, wo er einfach überlegt. Er hat noch einen Vertrag, er hat ein bisschen Zeit. Es gibt Anfragen von Bayern, von Leipzig, auch von anderen europäischen Vereinen. Und er will natürlich einfach schauen, wie sich das auch auf Schalke entwickelt. Deswegen wird er sich, denke ich, noch...
Spielen die international? Wahrscheinlich eher nicht.
Am Ende ist auch immer ein Manager im Hintergrund, der die verschiedenen Optionen gegeneinander abwägt, vielleicht auch noch versucht, hier und da ein bisschen was zu optimieren. Also ich glaube, dass es eher daran hängt, als an seiner Person.
Ja, jetzt im Sommer könnte er auf jeden Fall ein gutes Handgeld kassieren, weil er ablösefrei ist. Das spielt da, glaube ich, viel rein. Aber diese Wertschätzung mit dieser Binde, viel mehr konnten sie ja nicht machen, außer eben ein gutes Vertragsangebot zu offerieren und der Trainer dokumentiert, so wichtig ist der Bursche für uns.
Ja, und so wichtig sind wir auch, so stark sind wir auch als Schalke. Ne? Ich glaube, das kann natürlich auch noch ein Beweggrund sein, dass du in dieser Saison auch eben zeigst, dass von dem Ganzen, was geredet wurde, jetzt mit Neuanfang, das hast du auf Schalke sehr häufig gehört in den letzten Jahren. Ne? Jetzt müssen natürlich die Herren, die da in Verantwortung sind, eben auch zeigen, dass sie das vielleicht noch ein bisschen kräftiger unterstreichen als all die Heidels zuvor. Mhm. So, und das kann dann natürlich auch noch mal einen Ausschlag geben, wenn du jetzt wirklich als 5., 6. am Ende einlaufen solltest, was ja meinen Augen schon ambitioniert wäre. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie Ihre Zielsetzung so konkret ist. Haben Sie die formuliert? Muss das unbedingt...
Lass ihn erstmal was zu ja? Alex Nübel noch sagen und dann kannst du ihn fragen, woher.
Ja, das schwingt ja vielleicht sogar.
Nein, das ist so, ich finde es total legitim von Alexander Nübel, dass er... sitzt er bei dir auf dem Haar? Dass er nach der schwierigen Saison, aus der wir herausgegangen sind, in der er sich jetzt ins Tor gekämpft hat, dass er sagt, okay, ich will mir das mal erstmal anschauen, welche Entwicklung findet hier statt, in welche Richtung marschiert der Club. Weil es ist ja, brauchen wir nicht drum rumreden, das ist eine weitreichende Entscheidung, die er zu treffen hat.
Und bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung für den Jungen, also ein Welttorhüter ist er noch nicht, also das Spiel in Gladbach, er macht immer noch, und das ist das Normalste von der Welt in dem Alter, trifft er auch noch die eine oder andere falsche Entscheidung. Also so, dass jetzt Real Madrid und abwärts dann in der Größenordnung sich alle auf den Boden legen und sagen, den müssen wir haben. Er ist gut beraten, wirklich, wenn er einen guten Berater hat, jetzt jenseits eurer Kommunikationsebene. Er muss das erstmal hintern, glaube ich auch. Er wäre super beraten, wenn er sich klar macht, pass auf, ich muss noch einen ganzen Schritt machen, um die Ansprüche zu stellen. Das, was ich hier habe, ist zum Entwickeln. Und die Wertschätzung und das Vertrauen, das er hat, das ist ja wichtig. Ja. Es ist ja nicht so, dass er macht einen Fehler und dann heißt es, sondern du bist es. Das ist eine Basis, auf der sich so ein Junge wirklich in Richtung Neuer entwickeln kann.
Und wir sprechen von Schalke 04, ne?
So
als Entwicklungsverein. Ja. Also das ist schon...
Sehr hoch. Sehr hohes, das höchstes Regal für sowas. Ich würde es ihm von Herzen wünschen, weil der Junge hat das.
Aber deswegen, lasst uns doch dem Junge die Zeit geben, anstatt Wochenende für Wochenende zu fragen, wie sieht es jetzt aus? Ja, irgendwann langweilt es ja auch. Geben wir ihm die Zeit. Der Junge ist total klar, der ist reflektiert.
Ja, aber nächste Woche bist du ja nicht hier, da können wir dich ja nicht fragen.
Ja, aber irgendwo im Stadion vielleicht wieder. Deswegen, oder ihn. Das macht keinen Sinn. Wir geben ihm die Zeit. Er soll sich die Zeit auch nehmen. Und dann wird am Ende eine Entscheidung bei rumkommen, die alle zu respektieren haben und gut ist.
Ja, interessante Aussage, wir warten auch bis Mai, ne, haben Sie gesagt. Also insofern, das ist ja echt schon
ein Ja, und was, wenn nicht, wird in Schalke doch weiter Fußball gespielt werden, wenn er gehen sollte, oder nicht?
Überlegen wir noch.
Ja, gut.
Aber die Wahrheit ist auch, dass Sie natürlich lieben gerne morgen Anruf von seiner Beraterseite annehmen würden, der dann sagt,
ist doch
weißt du was, das war gestern ein guter Auftritt, wir bleiben. Ne?
Klar.
Kommunizierst du mit dem Berater denn auch gut? Nicht nur mit ihm selbst?
Ja. Sehr gut.
Ja. Also, ganz hinten seid ihr sehr gut aufgestellt. Was ist denn ganz vorne?
Ja, muss man sagen, wir hatten natürlich ein Stück weit auch Verletzungspech. Marc Uth hat sich die Sehne abgerissen. Ich glaube, im Pokalspiel gegen Werder Bremen im April. Er kommt jetzt langsam zurück. Er hat gestern seinen ersten Einsatz in der U23 wieder gehabt. Er geht uns natürlich extrem ab. Ahmed Kutucu hat es sehr gut gemacht, als er reinkam. Guido Burgstaller ist an Mentalität, Einstellung nicht zu überbieten. Sicherlich würde uns auch ein Stürmer mehr noch gut zu Gesicht stehen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch was holen können. Und wenn ja, dann wen?
Einer ist nicht mehr da und der hat gestern für seinen neuen Verein getroffen.
Ja, die Rede ist von Brel Embolo, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Vorher haben wir aber eine kurze Bilanz, die wir zeigen wollen, was eben die Schalker betrifft. Und da muss man sagen, das sieht nicht ganz so rosig aus, diese Zahlen. Also kein Tor bislang erzielt in dieser Bundesliga-Saison. Gut, es sind erst 2 Spieltage gespielt. Allerdings eben die einzige Mannschaft, die aktuell noch torlos ist. Dann 9 sieglose Heimspiele in Folge. Das ist Vereinsrekord, war vorher schon Vereinsrekord. Der wurde jetzt also ein bisschen ausgebaut. Und gegen kein anderes Team wartet eben Schalke so lange schon auf einen Sieg. 18 Spiele, um genau zu sein. Übrigens Felix Magath, der letzte Trainer, der die Bayern eben ordentlich ärgern konnte. Das war im Dezember 2010 der Fall. Also, aber es besteht eben Hoffnung, dass da jetzt auch mehr kommt. Eben das Live-Voting, das läuft unter sport1.de. Da fragen wir eben nach Platz 14. Vergangene Saison, wird es diese Saison besser für Schalke? Und 64% von Ihnen sagen ja. Also es besteht definitiv Hoffnung. Die Neuzugänge haben wir gerade auch schon angesprochen. Die wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also diese drei Herren haben wir hier mal zusammengefasst. Also Kabak, Rahman und natürlich auch Kenny, der allerdings nur in Anführungsstrichen ausgeliehen momentan. Und Herr Schneider hat es ja auch gerade schon gesagt, also es muss sich definitiv noch etwas tun. Also vorne im Sturm und das sagen auch definitiv die Schalker Fans, muss man dazu sagen. Es wird wild diskutiert, wenn man sich die letzte Saison ansieht, daraufhin einen Stürmer abgibt und keinen neuen für diese Position holt, dann kann ich das wirklich in keinster Weise nachvollziehen. Nicht meine Meinung, sondern eben die eines Users.
Was war mit Embolo? Wolltest du nicht mehr?
Nein,
wollte er nicht mehr.
Brel hatte 3 unglaublich schwierige Jahre auf Schalke mit 2 ganz, ganz bösen Verletzungen. und er wollte ein Stück weit einen Neuanfang. Er kam auf uns zu, dass er den Verein gerne verlassen möchte, um was Neues zu beginnen. Und ja, dann haben wir uns mit Borussia Mönchengladbach geeinigt und wollten ihm diesen Schritt auch ermöglichen. Weil es ist ein liebenswerter Junge, den man jeden Tag in den Arm nehmen möchte, der so viel Pech hatte und der jetzt hoffentlich in neue Umgebung dann auch wieder aufblüht und an das anknüpft, was man sich eigentlich damals versprochen hat, als er vom FC Basel kam.
Wirtschaftlich war das aber nicht so ein dolles Ding.
Nee, das ist ja das, was man vorhin schon sagte.
Also 20 Millionen für 20 Millionen eingekauft, jetzt für 10 abgegeben.
Verlustgeschäfte, ja, damit muss er wirtschaften. Ja,
aber das ist natürlich, das ist jetzt eine ganz einfache Mathematik.
Ja.
Die ist jetzt auch okay.
Stimmt dir nicht, du kannst ja gerne widerlegen.
Na, das ist die eine Summe vor 3 Jahren und das ist der Betrag jetzt. Aber dazwischen lagen 3 Jahre, da lagen schwere Verletzungen, da lagen eine schwierige Zeit, da lagen Ergebnisse, da lagen Leistungen. Jetzt haben wir einen Markt. Wer fragt nach dem Jungen nach? Also jetzt einfach sagen, hier 20, da 10. Kann man machen, ein bisschen einfacher.
Ja, das Problem auf Schalke ist halt, dass sie keinen Spieler veräußern können, der mehr einbringt, als er gekostet hat. Das ist ihre aktuelle Problematik. Was mich mal interessieren würde, sind sie eigentlich, als sie geholt wurden, wirklich mit den klaren wirtschaftlichen Zahlen versorgt worden? Oder haben sie jetzt erst in den letzten Wochen, Monaten gemerkt, ach, das ist vielleicht doch ein bisschen anders, als mir da erzählt wurde?
Nein, da wurden schon die Karten auf den Tisch gelegt.
Sie wussten das alles?
Ja, klar, sonst hätte ich ja...
Ja, Hütchenspielerei gibt es ja überall.
Nein, mal so ein bisschen, Gottes Willen. Ne? Also dafür sind ja jetzt auch die Protagonisten nicht bekannt, dass die jetzt hier Hütchenspielerei betreiben, sondern da wurden die Karten klar offen auf den Tisch gelegt. Und natürlich habe ich um die Situation gewusst und um die Schwere der Aufgabe. Und ich weiß noch, als ich mich in Leipzig verabschiedet habe von Ralf Rangnick, der schon zweimal Trainer auf Schalke war, der hat mir schon einiges mit auf den Weg gegeben. Und,
was hat er dir denn gesagt? Viel Glück, ja, oder was?
Ne, auch.
Alles
auch.
Erdenklich gut.
Ja, also, auch, es bleibt natürlich unter uns. Aber er hat auch gratuliert zu diesem großartigen Verein, zu dieser Wucht, die dieser Verein entwickeln kann, zu den extrem positiven Emotionen. Dennis kann das bestätigen. Das ist einzigartig in Deutschland.
Du bist, glaube ich, jetzt über die 100 Tage hast du schon rum. Wie?
Bald 200.
200. Wie wohl fühlst du dich inzwischen?
Sehr,
muss ich sagen. Bist du angekommen? Ja.
Ja, ja, sehr, sehr, sehr. Die Leute sind unglaublich offen, herzlich, Ruhrgebietsmentalität, direkt offenes Visier. Und das ist, der Fußball hat dort eine ganz besondere Bedeutung. Das ist das, was Schalke, was Gelsenkirchen ausmacht.
Darf ich noch einmal ganz kurz reinfangen? Wovon hängt ab, ob Sie noch einen Stürmer holen? Die Phase des Scoutings ist wahrscheinlich abgeschlossen.
Ob einer unterschreibt oder nicht.
Ja, aber sind Sie da schon in den finalen, auf den finalen Metern?
Was ist final?
Sie haben Sie auf Kandidaten festgelegt?
Fang noch mal andersrum an. Wie viele Spieler möchtest du noch abgeben?
Ja, wir haben mit den Spielern am Ende der Saison ganz offen gesprochen, wie die Situation ist. Wie die Spieler die Situation sehen. Wir haben sowohl mit Breel gesprochen, wir haben mit, die Frage wird ja kommen, mit Nabil Bentaleb gesprochen, genau. Wir haben mit Hamza Mendil gesprochen, den wir verliehen haben, ja. Wir haben mit Pablo Insua gesprochen, den wir nach Huesca zurückverliehen haben. Wir haben ganz offene Gespräche geführt, in aller Transparenz, ganz, ganz ehrlich. Und haben den Jungs und sind da auch übereingekommen, dass es manchmal im Leben besser ist, einen Cut zu machen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Und jetzt gucken wir mal, was bis 2. September noch funktioniert. Weil wir wussten natürlich, wir müssen ein paar Dinge anders machen, als wir sie bislang getan haben.
Aber was genau?
Einiges. Wir haben es ja vorher schon, im Eingang wurde es ja schon erwähnt, wie wir uns ein Stück weit neu aufgestellt haben. Wie wir zusammenarbeiten wollen, welche Kultur wir da drin haben wollen, wie wir spielen wollen, wie unsere Transferphilosophie aussehen soll, wie Kaderplanung, Scouting aussehen soll. Mhm. Da sind wir dabei, Prozesse neu zu definieren, Schritte zu machen. Und deswegen, mir ist es auch zu kurz gesprungen, zu sagen, okay, nächstes Spiel ist gegen Hertha BSC, dann ist Länderspielpause und dann fahrt er nach Paderborn und dann mal gucken, wie es aussieht. Sondern wir haben einen Weg vor uns und wir sind der vollen Überzeugung, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben, sondern wir müssen den Weg konsequent gehen. Und den werden wir nicht innerhalb von 5 Wochen Urlaub und 6 Wochen Vorbereitung gehen können, sondern das wird Zeit in Anspruch nehmen.
Aber das ist doch die einzige Chance und die größte Chance, die Schalke hat. Wir haben heute gehört von Wagner, wir sind nicht doof. Die Fans, dass die 10 Minuten da stehend applaudieren, was die, glaube ich, begriffen haben, was die spüren, ist, Wir haben ja zwei Spiele ohne ein Tor zu erzielen. Also als erstes mal Schneider weg, nee, Wagner weg, dann Schneider weg, Tönnies sowieso weg und lass uns doch wieder die Drehtür aufmachen und Schalke wieder ein Sportdirektor mit eigenen Ideen, mit einem eigenen Kader. Wenn sie angetreten wären und hätten wieder 10 ausgeliehen von irgendwoher und daraus wieder versucht in die Luft zu werfen und am Ende kommt irgendein Kader bei rum. Ich glaube, die Leute spüren das und was die wollen auf Schalke ist einmal jetzt einen Plan und den auch mal verfolgen. Und das wird dauern. Du kannst nicht das alles, was nicht funktioniert, von heute auf morgen. Und der Blick zurück und immer wieder, der war es und der war es, hilft niemandem auf Schalke. Niemandem.
Du hast Tönnies angesprochen. Wie ist der Plan? Clemens Tönnies.
Wie, welcher Plan?
Ja. Habt ihr keinen? Doch. Wie geht der mit der Sache um? Wie belastend ist das?
Die aktuelle Situation jetzt rund um die Rede oder die Situation auf Schalke?
Kannst beides gerne.
Nein, also fangen wir mal mit dem Sport an.
Ja.
Wir sind uns alle dessen bewusst, dass wir diesen Weg gehen müssen und dass der schwierig wird, das wissen wir. Und dass wir da, das klang vorher auch schon ganz gut an, dass wir 2, 3, vielleicht 4 Transferperioden brauchen, um ein Stück weit neues Klima da reinzubekommen. Das wissen wir auch und da sind wir dran und das ist der Weg, den alle mitgehen, den die Gremien mitgehen und da ziehen wir alle an einem Strang und darüber hinaus haben wir eine ganz exzellente Nachwuchsabteilung, die wir noch mehr unterstützen müssen, wo auch die letzten Jahre viele gute Spieler rausgekommen sind. Da sind wir sehr gut aufgestellt, haben tolle Mitarbeiter in dem Bereich und das ist unser Weg.
Gut, das dazu und zu Clemens Tönnies.
Ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist jetzt nicht in 30 Sekunden erzählt. Aber wenn ich 90 habe, wäre es schon mal ganz gut. Ich glaube, es wird schon viel gesagt dazu. Ja. Und man muss jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal bei Adam und Eva anfangen. Wichtig ist, nochmal zu sagen, er hat einen Fehler gemacht. Er hat einen groben Fehler gemacht, was er da gesagt hat. Aber eins ist auch klar, Clemens Tönnies ist ein Menschenumarmer. Das ist jemand, der auf Menschen zugeht, egal wo die herkommen, egal welche Hautfarbe, Religion. Das ist alles andere als ein Rassist. Dennis, du hast ihn erlebt bei Schalke 04. Ja. Das ist einer, der die Spieler in den Arm nimmt, unterstützt, macht, tut, der sich enorme Verdienste um Schalke 04 in den 25 Jahren erworben hat. Und nicht nur Schalke 04, sondern ich finde auch um den deutschen Fußball. Weil wenn man sieht, wie viele Nationalspieler Schalke 04 die letzten 20, 25 Jahre herausgebracht hat, dann ist es außergewöhnlich. Und ich finde, wenn ein Mensch einen Fehler macht, sich dafür entschuldigt, den Fehler bereut, eine Strafe oder eine Sperre bekommt, die sauber verbüßt, ja, dann ist es auch für mich ohne Frage, dass ein Mensch oder er dann wieder zurückkommen kann. Und ich finde, wir müssen schon aufpassen in Deutschland, wie wir mit den Menschen umgehen. Und das meine ich jetzt nicht speziell auf Clemens Tönnies bezogen, auf Franz Beckenbauer. Was der Mensch für unser Land geleistet hat und wie wir mit dem oder wie verschiedene Leute mit dem umgehen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Und wenn, ein Punkt noch zum Schluss. Und ich finde, wenn jemand in dieser Causa Glaubwürdigkeit verkörpert wie kein Zweiter, dann ist es der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes, Kakao. Und ich habe genau zugehört, was er gesagt hat. Und wenn er sagt, das war ein Fehler, das hat mich getroffen, das hätte er nie sagen dürfen, ein Mensch mit seiner gesellschaftlichen Stellung darf sowas nicht sagen, dann ist es richtig. Und wir sind froh, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo man sowas nicht mehr sagen darf. Das war vor 30 Jahren. Herr Reif, Sie können das bestätigen. Schlimm in den deutschen Stadien, was da los war. Und wenn ein Mensch wie Kakao dann sagt, man muss dann auch vergeben und verzeihen können, dann hat es für mich ein ganz besonderes Gewicht.
Der Blutrausch, der an manchen Stellen dann losgebrochen ist, ist völlig unchristlich. Also wenn es eine Säule des Christentums gibt, ist es Vergebung. Und ich kenne Clemens Tönnies persönlich, ich kenne seine Frau sehr gut und ich weiß, was die an Sozialem leisten. Dieser Satz war der falsche Zeitpunkt, das falsche Gelände, Deutschland in diesen Zeiten.
Es war der falsche Satz.
Unmöglich, diesen Satz zu sagen. Völlig nicht akzeptabel. Ja, aber weil vorhin hörte ich schon wieder rassistische Äußerungen. Mhm. Es war ein Satz, der völlig daneben war. Ein Spruch, den man macht, den darf ein Mann wie er mit seiner Stellung, das weiß er auch. Und wenn sich dann einer entschuldigt, und ich glaube ihm das, weil ich ihn kenne, Ich glaube, ich nehme mir das Recht zu sagen, ich glaube ihm, dass er sagt, ich habe schlimmes Zeug geredet und das tut mir leid. Und dann muss es irgendwann einmal Vergebung geben. Sonst können wir den Laden insgesamt dicht machen.
Ja, ich mag halt nicht.
Was mir noch ein Satz sagt, was mich bei euch ein bisschen gestört hat, war die semantische Rumklauberei zwischen, nein, es ist nicht rassistisch, es ist diskriminierend, hört's auf. Ja. Strich drunter, hört's auf.
Lass Dennis doch auch mal.
Es ist völlig wurscht, wie das im Detail bewertet wird. Mhm. Es ist unmöglich, dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Es tut mir leid, ich habe daraus gelernt, das wird mir nie wieder passieren. Und glaubt mir, ich denke so nicht. Ich bin kein Rassist. Er war ja auch noch Kolonialist jetzt, wenn ich das alles zusammennehme. Was da kam, absurd.
Lass Dennis kurz was sagen, bitte. Wie ist deine Meinung?
Es wurde eigentlich alles gesagt zu dem Thema. Ich glaube auch, dass wenn man ihn wirklich kennt, dann relativiert das auch noch mal ein bisschen, weil Clemens ist, Tönnies ist, glaube ich, sehr lautstarker, macht oftmals Sprüche hier noch. Das relativiert ein bisschen. Natürlich darf man das in so einer Position nicht sagen, aber wenn sich so ein Mann dann hinstellt und sagt, okay, ich habe Mist gebaut, dann sollte man verzeihen, definitiv. Und ich finde, man sollte halt auch aufhören, das dann immer wieder groß zu machen, auf ihn einzuschlagen, weil am Ende geht es um Menschlichkeit. Wir hatten mal vor etlichen Jahren einen Fall, wo wir das dann angepriesen haben und gesagt haben, wir brauchen mehr Menschlichkeit im Fußball, in der Gesellschaft. Und das vergisst man dann mit der Zeit. Ich glaube, wir hatten einen ähnlichen Fall mit Ovo Moyela und seinem Kollegen bei der Moderation eines Spiels von Dortmund, wo man dann auch das komplett ausgeschlachtet hat, obwohl derjenige sich entschuldigt hat. Also wir müssen einfach aufpassen.
Überziehen wir, glaubst du?
Ich finde schon, ein bisschen ja. Natürlich, vor allen Dingen, wenn die Menschen das einsehen und sich entschuldigen, dann glaube ich schon, dass man es einfach mal gut sein lassen sollte.
Also ich finde nicht, dass man einfach einen Haken hintermachen sollte, sozusagen. So, und ich sehe auch nicht, dass da jetzt, weil ich das von Ihnen im anderen Interview mal gelesen oder gehört hatte, dass man jetzt aufpassen müsse, keine Hetzjagd zu veranstalten. Ich fand das Verhalten der Schalker-Fans sensationell und richtig gut. Und wenn ich in meiner Satzung habe oder in meinen Leitlinien habe, dem Rassismus in jeder Form die rote Karte zu zeigen, dann muss es auch eine Diskussion geben, wenn das Vereinsoberhaupt eine rassistische Aussage tätigt. So, die hat es gegeben. Ich fand, es war deutlich zu wenig. Ich hätte in der Kommunikation schon wissen müssen, wenn ich damit rausgehe, dass dann noch ein Echo kommt. In meinen Augen muss das zumindest mit einer Aktion. Und wenn es nur die Aussage ist, die Marcel Reif gerade getätigt hat, die gab es nämlich so nicht von Clemens Tönnies, dann hätte ich ihm das vielleicht auch in irgendeiner Form abgenommen. Trotzdem tut es mir oder fällt es mir maximal schwer zu sagen, jemand in der Position, völlig egal welche Position, so einen Satz will ich von keinem Menschen hören auf diesem Planeten.
Absolut. Ja. Davor. Sehe ich genauso. Ich kenne jetzt auch viele Jahre, das ist so ein rhetorisches Kampfschwein oftmals, ja, und dem haben sie vor dieser Versammlung auch gesagt, mach hier mal ein bisschen Zunder, hier schlafen sonst häufiger die Leute mal ein. Dann hat er sich bemüßigt gefühlt und wir brauchen über diesen Satz überhaupt oder diese Sätze gar nicht sprechen, das geht nicht.
Unstrittig.
Aber als Rassist habe ich diesen Menschen nicht kennengelernt. Ich habe einmal gezuckt und zwar als Asamoah und Sapai sich zu Wort gemeldet haben, da kam ja das auch mit dem Kolonialherrn, weil ich gedacht habe, die müssen ihn ganz gut kennen. Und da fängt man schon an zu zweifeln, wenn solche Leute sich dann so äußern. Aber ich denke auch mit der Entschuldigung und jetzt einer wie auch immer gearteten oder Engagement, was er jetzt natürlich schon vorweisen muss, sollte man dann da irgendwann auch Gras wachsen lassen. Und die Kritiker, die ihn jetzt weghaben wollen, die werden auch dann immer noch irgendwie sagen, ja, der hat so viel Geld, der kann das alles regulieren in Afrika und das ist ja toll. Der Clemens Tönnies kennt auch keine weiße Fahne, die hat er nicht in seinem Repertoire. Wenn er sagt, ich habe mich entschuldigt, dann ist der Letzte, der aufgibt, dann kämpft er dafür. Und so wie der als Typ ist, so hemdsärmlich, ist er wahrscheinlich dann auch in dieser Situation. Nichtsdestotrotz grobe Verfehlungen. Ich fand auch, die Kommunikation war einfach nicht gut. Auch ein Satz noch, ja. Auch dann zu sagen, er geht da freiwillig jetzt 3 Monate mal in Sabbat oder was. Das war nicht clever, das kann man anders und besser machen. Und wir wissen auch alle, dass die Leute, die da sitzen in diesen Gremien, die sind zum Teil handverlesen von ihm selbst. Von daher, man findet immer Ansatzpunkte, aber man muss irgendwann sagen, jetzt wollen wir zusammen weitermachen. Es gibt andere Gründe, wo man Clemens Tönnies hätte 100-mal hinterfragen müssen, ist das noch der richtige Mann für Schalke? Ja, da könnte ich jetzt auch einige aufstellen, aber da sind wir gerade nicht.
Dann lass uns nach vorne gucken. Wie geht's weiter mit ihm?
Na gut, Clemens ist jetzt, hat diese 3-monatige Auszeit.
Das ist so, ne? Genau.
Das ist so. Die tut ihm extrem weh. Aber er hat es angetreten. Und Wir arbeiten weiter im Verein mit den Leuten, die jetzt da sind. Dr. Jens Buchta, dem kommissarischen Aufsichtsratsvorsitzenden, Hüb Stevens, der für den Sport steht im Aufsichtsrat. Und alles andere wird dann die Zeit zeigen. Und da finde ich, da muss man auch Clemens Tönnies die Zeit geben, was er jetzt in diesen 3 Monaten macht. Aber ganz wichtig ist nochmal, ich habe es vorher gesagt, er ist ein Menschenumarmer. Das ist niemals sein Gedankengut. Er wollte in dieser Rede, Sie haben das gut gesagt, er wollte da einen draufsetzen.
Ja, eine Frage.
Und der Schuss ging eben komplett nach hinten.
Das Ding würde für mich nur noch mal einen anderen Zungenschlag gewinnen, wenn es ein Redemanuskript gegeben hätte, wo das genau drinsteht.
Um Gottes Willen.
Das
ist Hanebüchen.
Nee, ich sage ja, wenn also das so wäre, dann könnte man ihm wirklich sagen.
Ja, 100%, aber das ist ja albern.
Er sagt auch, das stimmt nicht. Ich sage ja nur, dann hätte es für mich eine andere Dimension. Gab es aber nicht. Meiner Kenntnis nach. Und es war halt einfach völlig daneben geschossen aus der Lameng. Und wer ihn kennt, so ist er halt manchmal.
Dennoch geht nicht.
Nee, geht natürlich überhaupt nicht. Brauchen wir nicht schön reden.
Gut, dann sprechen wir gleich über den Gegner von gestern. Ne? Die Bayern müssen wir auch noch über den Königstransfer. Coutinho ist also in München angekommen. Gestern schon zum Einsatz gekommen. Und wir müssen über vertragslose Spieler noch sprechen. Dennis im Moment ohne Verein noch und was seine Pläne und Ziele sind, das alles gleich bei uns. Nach einer kurzen Pause. Hi, meine Arno Band, live aus dem Hilton Hotel, München Flughafen, der Check 24 Doppelpass. 8 Tage noch, ne? Dann endet die Transferperiode, richtig?
Mhm. Ja.
Ja? Ja, ja. Wie viele Spieler holst du noch?
Schauen wir mal.
Ein, zwei?
Oh, nee,
ja, was weiß ich.
Den kannst du heute nicht sagen. Gut.
So, schauen wir mal, musst du zahlen. Mal. Also, 8 Tage, noch ein bisschen Zeit, da kann sich noch einiges tun. Nicht nur auf Schalke. Die Bayern haben sich auch ein bisschen schwer getan. Dann auf einmal kamen innerhalb von 3 Tagen 3 neue, darunter natürlich auch der Königstransfer Coutinho. So schaut's aus.
19.44 Uhr, Coutinho betritt die Bundesliga-Bühne. Endlich ein Weltstar. Dauergrinsen beim Rekordmeister. Kurz vor Torschluss bekommt Bayern doch noch einen konkurrenzfähigen Kader zusammen. Jedenfalls national. Und Lewandowski ist so glücklich, dass endlich einer da ist, mit dem er richtig kicken kann, dass er vor Freude die Schalker ganz allein vom Platz schießt und bestimmt bald seinen Vertrag verlängert.
Ich denke, dass bald kann alles klar sein.
Klarer Fall von Coutinho-Effekt. So schaut's aus. Jetzt schaut alles viel freundlicher aus. Aber der Bayern-Kader wird immer noch kontrovers diskutiert. Für die einen ist Coutinho der Bundesliga-Transfer des Jahrzehnts. Weltstar, Juwel, Fußballgott. Die anderen fragen sich, was Salihamidzic und Rummenigge eigentlich den ganzen Sommer gemacht haben. Haben die keinen Kalender? Leihgeschäfte auf den letzten Drücker? Mit der Kohle auf dem Festgeldkonto geht das auch anders. So schaut's aus. Der Kader steht jetzt also, oder auch nicht. Kaum war er groß genug, wurde er auch schon wieder verkleinert. Sanchez sollte bleiben, ist jetzt aber weg. Boateng sollte bleiben, geht vielleicht aber auch. Dann wird's vielleicht schon wieder eng.
Kompliment, ja, auch an unsere Chefs, die das sehr, sehr gut gemacht haben.
Spätes Lob für späte Transfers. Mit Umbruchstrategie haben diese Leihgeschäfte aber nichts zu tun. Kovac wird die Spätberufenen so früh wie möglich einbauen. Und alle sind glücklich über Coutinho, außer Thomas Müller vielleicht. Denn um 19.44 Uhr kommt zwar ein Weltstar, aber ein anderer könnte seinen Stammplatz verlieren. Auch ein Coutinho-Effekt. So schaut's aus.
Jetzt haben wir deine Einschätzung dazu. Ist der Kader jetzt perfekt?
Der ist gut aufgestellt auf jeden Fall. Man hat jetzt mit diesen 3 Spielern noch mal richtig gut nachgelegt. Und ich denke, wenn man die beste Elf von Bayern gegen die beste Elf von Dortmund stellt, dann sind die Bayern immer noch vorne. In der Breite ist Dortmund sehr stark, aber insgesamt würde ich sagen, sind die Bayern noch Favorit Nummer 1 auf die Meisterschaft.
Marcel?
Lass mal die Dortmund.
Du hast extra abgewartet, ich weiß. Ja, ja.
Nein, aber in dem Beitrag eben waren ja einige steile Thesen. Wenn du einen kriegen willst von der Größenordnung, musst du halt bis zum Schluss warten, weil es ist schon dieser Domino-Effekt. Also bei Barcelona musste ja klar werden, wollen sie ihn weiterbehalten oder nicht, oder kriegen sie Neymar oder nicht. Erst wenn sich die ganze, das kippt dann so von oben nach unten, die Dominos. dass du ihn kriegst, ist ein Coup. Das ist ein Weltstar und ich glaube, alle nicken. Also wenn Herr Watzke schon nickt aus Dortmund, dass das prima ist, dass die Bundesliga so einen Spieler hat. Natürlich werden die Bayern damit stärker. Thomas Müller, jetzt höre ich Stammplatz. Thomas Müller verliert seinen Stammplatz bei Bayern. Das wüsste ich aber, wenn die auf 11 Stammplätze alle pochen.
Müller spielt immer.
Dann weiß ich nicht, welche Ziele sie haben. Natürlich, wenn sie rotieren müssen, das wird doch die große Kunst werden. Jetzt ist der Kader mit Qualität aufgefüllt und nicht damit die Bank voll wird. Und sie werden wieder rotieren müssen, anders als in der letzten Saison. Und die Mannschaft wird es Kovac glauben müssen, dass es richtig ist. Das werden die Probleme, die auf sie zukommen. Aber sie haben jetzt Qualität. Und wer an Coutinhos Qualität zweifelt, das verstehe ich nicht. Also das ist Unfug. Perisic im Übrigen wird sich jetzt entweder als der Transfer oder das Leihgeschäft, mal gucken, was aus all dem wird am Ende. Jedenfalls Perisic. Ja. Wird sich als die Verstärkung erweisen, die sie sich erhoffen. Weil jetzt endlich nicht alle sagen, mehr, das ist aber nicht Sané, oder? Nee, natürlich ist es nicht Leroy Sané. Aber dadurch, dass du Coutinho hast, haben wir die Gemüter, sind die Gemüter auch beruhigt mit der Qualität. Und so kann einer, der in Italien, was weiß ich, x Tore vorbereitet hat, der hat ja richtig Qualität. Insofern, die Bayern haben es am Ende sehr gut hingekriegt. Und dass Sané sich verletzt hat, das kann einem ja nur leid tun für so einen Jungen.
Das,
denn der hängt jetzt ein bisschen in der Luft. Sie waren ja mit ihm durch. Sie hätten ja gekriegt. Nur wenn einer sich ein Kreuzband reißt, musst du dir schon erlauben können, wir warten mal bis Weihnachten. Ich glaube auch nicht, dass das Thema erledigt ist. Dennoch brauchen sie noch was für den Backup für Lewandowski und sie brauchen einen defensiven Sechser.
Boah, das ist natürlich noch eine gute Wunschliste.
Ja,
jetzt für die letzte Woche.
Das wissen sie ja.
Ja, ich glaube, Perisic, ganz wichtig, fernab des Fußballerischen, was du beschrieben hast, eben ganz entscheidend halt Charakterspieler. Ne? Du hast mit Robben Ribéry natürlich auch zwei Jungs verloren, die für die, ja, Kriege ist ein Wort, das fehl am Platz ist im Sport, aber die für die ganz großen Schlachten sozusagen gemacht
Vidal.
Sind. Ne?
Vidal.
Ja, Vidal, ne? Und da ja auch Schweinsteiger damals und so. Also, ne, da ist, glaube ich, schon so einer im Kader auch ganz wichtig. Auf der anderen Seite natürlich bringt er auch immer so ein bisschen Dynamitpotenzial dann eben mit. Und das wird die große Aufgabe für Kovac neben dem Fußballerischen und dem Plan, den er eben auf den Platz zaubern muss, das Management in der Kabine und auf der Bank dann eben hinzukriegen. Ne? Wenn ein Thomas Müller das versteht, dass er auch eine immense Bedeutung ab der 60. Minute haben kann, so wie die Dortmunders ja eben zum Beispiel jetzt in Köln vorgemacht haben, ne, wo ein Brand zum wichtigsten Spieler wird, auch wenn er nur 30 Minuten auf dem Platz ist. Wenn Sie das verstehen und wenn er das kommuniziert bekommt, dann sind das die stärksten Bayern in meinen Augen.
Aber dann gehst du ja davon aus, dass er weichen muss, ne? Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ne?
Dass er auf jeden Fall einer ist, der auch weniger Spielanteile bekommt in Zukunft. Klar, natürlich, das ist nun mal die Position,
hast du gestern sehr gut gesehen. Bei dem Kader von 22, wie viel dürfen auf dem Platz? Sag mir nur, falls ich was nicht mitgekriegt habe. 11, glaube ich. Da werden immer noch
11 die erste Halbzeit und die anderen
11 sind nicht auf dem Platz. So, und das zu managen, das ist die große... Eine der großen Künste eines Trainers. Ja. Letzte Saison, als die Mannschaft ihn noch nicht so akzeptiert hatte, wie sie ihn wird akzeptieren müssen, sonst wird das auf Dauer keinen Sinn ergeben, hat es nicht funktioniert. Da gab es die Grundsatzdebatte, zu viel Rotation. Ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht doch darum, wenn du ihn...
Kann er sich jetzt leisten?
Bitte?
Kann sich Nico das jetzt leisten?
Er muss es, es wird gar nicht anders gehen. Also sie wollen doch drei Wettbewerbe plus, das alles sind Nationalspieler, die werden alle 100 Spiele in die Knochen kriegen. Das musst du irgendwann, musst du das doch managen. Auch Lewandowski muss doch irgendwann mal,
aber der will immer spielen, das weißt du doch.
Ja, aber Ronaldo wollte auch immer spielen, bis ihm sie dann klargemacht hat, noch bei Real, du kannst nicht in deinem Alter sonntags mittags in Granada bei 40 Grad auf einem steinharten Platz unbedingt ein Tor schießen wollen, damit der Zwerg nicht ein Tor mehr schießt in Barcelona. Also wir müssen
Platz da so hart, oder was?
Du musst, im Sommer sind alle Plätze hart um 12. Also du musst doch irgendwann mal sagen, ich akzeptiere das, weil ich begreife es. Es geht um eine größere Geschichte. Aber natürlich, wenn ein Trainer noch nicht die Position hat, gibt es die unzufrieden sind, die sagen, das passt mir überhaupt nicht. Und es ist ein großer Fehler, dass wir das so machen, dass ich nicht spiele.
Trotzdem komplett richtig, Coutinho zu holen. Komplett richtig. Er ist selbst quasi echt ein Spieler, der die Bayern einfach immens verstärken wird, sozusagen, der eine ganz neue Karte im Spiel ist und der halt eben auch ein Stachel ist für all die anderen. Das war ja schon so ein bisschen nach der Löw-Nicht-Nominierung oder letztendlich nach der Ausbotung Hummels-Müller zu merken. Es hat auch was mit den beiden nochmal gemacht. Das hat sie vielleicht mal nachdenken lassen und nochmal vielleicht auch eine, ich weiß nicht, ob Schippe drauf auch was kostet.
Sagst du erstmal, dann sag ich ehrlich,
dass sie nochmal einen Gang hochgeschaltet haben, die beiden. Sagen wir es so.
Ist auch nicht besser.
Und ich glaube, und ich glaube, das macht es mit dem. Und ich glaube, dafür sorgt auch ein Coutinho-Transfer, dass da vorne einfach echt nochmal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt und zusätzliche.
Ja, man hat ja gestern schon viel gesehen, diese kleinen Bewegungen, diese kleinen Pässe auch in die Spitze. Lewandowski läuft ja seit ein paar Tagen nur noch grinsend darum, weil der natürlich auch hofft, von ihm besonders zu profitieren. Ich denke trotzdem, dass wir uns...
Wenn du 5 Tore in 2 Spielen machst, würde ich auch grinsend durch die Gegend laufen.
Absolut. Aber das ist natürlich der Spieler, der ihn auch in Zukunft dann bedienen soll, der die Pässe in die Gasse spielt. Aber ich denke trotzdem, dass man sich um Thomas Müller keine Sorgen machen muss. Also der hat jetzt in den letzten Jahren, egal wie der Trainer hieß, hat immer viele Spiele gemacht in der Saison. Er ist nie verletzt. Er kann auf verschiedenen Positionen spielen. Und ich denke, dass er als Identifikationsfigur für Bayern weiter wichtig ist, aber eben auch als
Spieler. Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht ihn da raushauen oder sonst was.
Der hat auch keine Lust, jetzt zum Poldi zu werden, der plötzlich nur das Bayern-Maskottchen ist, ab und zu mal eingewechselt wird. Ne?
Ja, also, das wird er aber auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass er...
Wie siehst du denn den Transfer von Coutinho?
Außergewöhnlich gut. Ja, und das ist nun mal oft so auf dem Markt, dass wenn man die richtig guten haben will, muss man langen Atem haben. Das ist nun mal so, vor allem in der Kategorie. Deshalb glaube ich schon, dass die Bayern einen sehr guten Job gemacht haben, weil er das Glied ist, meiner Meinung nach, das noch gefehlt hat zwischen den Linien. Das Gespür hat für die Räume, tiefe Pässe für Lewandowski, aber auch die beiden schnellen Außenspieler. Also ich glaube schon, dass er vom Spielertyp extrem gut zu Bayern München passt. Und ich bin auch der Meinung, dass national kein Weg an den Bayern vorbeigehen wird. Natürlich hat Dortmund extrem gut eingekauft, auch zukunftstechnisch sehr gut eingekauft. Aber die Bayern sind dann doch erfahrener, was das angeht, über eine gesamte Saison auf Top-Niveau abzuliefern. Ich glaube, dass bei Dortmund viele junge Spieler dabei sind, die das so in der Form nicht kennen in verschiedenen Wettbewerben. Deshalb glaube ich, dass die Bayern dieses Jahr wieder die Rolle spielen werden eigentlich.
Gut, James war auch mal da, ne? Nico wollte den nicht so gerne haben als Spielmacher. Wir reden gleich weiter.
Das wird er sich nicht leisten können mit Coutinho. Irgendjemand nicht zu wollen, das wird nicht funktionieren.
Marcel, das wollen wir nach einem Spot besprechen, okay? So, weiter geht's. Marcel.
James, der Vergleich ist völlig,
der hinkt, ne?
Völlig daneben.
Okay, gut.
James ist erstens noch ein bisschen völlig anderer Spieler als Coutinho. Und zweitens, das war eine Negativspirale. Die haben sich in der Sackgasse manövriert. Ich habe irgendwo mal gesagt, er hat nicht das gebracht, was er kann. Deswegen hat ihn Kovac nicht spielen lassen. Aber er hat nicht das gebracht, was er kann, weil Kovac ihn hat nicht spielen lassen. Also insofern, es passte irgendwann mal nicht mehr.
Aber die Leistung reicht eben dazu, um dass er gestern bei Real in der Startelf stand.
Aber das ist doch so. Du, an einem Platz funktioniert Embolo. Das ist doch ein wunderbarer Kicker. Ich kenne ihn aus Basel. Du musst ihn doch, wenn es da nicht mehr weitergeht, das hilft doch niemandem. Ihm nicht und dem Club noch weniger. Ja. Und in der Kabine gibt's nur zusätzliches Konfliktpotenzial, das kein Mensch braucht.
Coutinho, so wie er beschrieben wird, auch in Spanien ist halt auch wohl ein Spieler, der halt auch die entsprechende Betreuung benötigt. Ne, der muss sich gut fühlen. Und wenn er gerade mal irgendwie nicht so gut performt.
Das ist nicht bei allen Kreativen so.
Ja, es gibt,
also
es gibt,
das wollte ich auch fragen.
Ja,
das
aber ist, das ist er normal, soll bei ne? ihm ja etwas.
Weißt du, wie es bei Ihnen? Bei mir ist es so.
Soll bei ihm aber nicht. Etwas ausgeprägter sein, sage ich mal. Aber natürlich, jeder wird gerne in den Arm genommen. Aber wenn Bayern auch das berücksichtigt und so, dann sollte aber das funktionieren.
Das ist ja genau die Herausforderung für Kovac auch. Ja. Ich meine, im Fall James hat es nicht perfekt funktioniert. Der muss jetzt Coutinho das Vertrauen geben, muss ihm auch die Freiheiten geben. Und er muss letztlich zeigen, dass er mit diesen Weltstars auch umgehen kann. Weil die wird es, wenn er lange Trainer des FC Bayern noch bleiben will, wird es diese Stars immer geben. Und da, denke ich, muss er sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln.
Also, jetzt schauen wir noch mal auf den Kader des FC Bayern.
Ja, da hat sich etwas geändert beim FC Bayern in diesem Sommer. Das steht definitiv fest. Gucken wir uns auch gleich nochmal an, wer da genau gekommen ist und wie viel er gekostet hat. Allerdings vorher wollen wir das Live-Voting auf sport1.de erstmal auflösen. Wir hatten ja gefragt, wird es diese Saison besser laufen für Schalke als eben in der vergangenen? Und da sieht es eigentlich ganz gut aus. 62% sagen ja, 38% sagen nein. Also ganz große Überzeugtheit herrscht da noch nicht. Wir haben aber das nächste Voting also auch schon in den Startlöchern. Klicken Sie sich rein, da können Sie mal wieder abstimmen. Hier die andere Frage dreht sich natürlich dann auch um den um die Bayern. Sind die Bayern-Transfers gelungen? Ja oder nein? Machen Sie Ihr Häkchen und dann schauen wir uns die Herren doch noch mal an, die eben zum FC Bayern gekommen sind. Hier sehen wir sie. Coutinho, Pavard, Hernandez, Perisic und Jan Fiete. Ab nicht zu vergessen. Insgesamt kosteten diese fünf Herren 131,5 Millionen Euro. Und man muss allerdings sagen, auch in dieser Saison, in dieser Transferperiode bislang 719 Millionen Euro wurden ausgegeben von den Bundesligisten. Eine Wahnsinnszahl, insbesondere wenn man weiß, dass es noch eine Woche ja fleißig eingekauft werden darf. Und letzten Sommer die Zahl nur 486 Millionen waren. Nur natürlich in Anführungsstrichen, ist auch eine Wahnsinnssumme, die da genannt wurde. Also so sieht es da aktuell aus. Im Netz wird auch wild diskutiert, insbesondere eben auch über Robert Lewandowski. Also sind viele der Meinung von Marcel Reif, dass eben eigentlich ein Backup her muss. Zum Beispiel auch Heiko. Das gestrige Spiel zeigt sehr gut, wie es um Bayern München steht. Die Abhängigkeit von Lewandowski ist nicht zu übersehen. Bin gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt. Und ein anderer User schreibt, Lewandowski knackt die 30 Tore schon in der Hinrunde. Fünf war er ja schon.
Jochen, du hast sofort nachgerechnet, ne? 10 Millionen haben wir noch unterschlagen gerade, ne?
Ihm ist es aufgefallen. Michael Cousins hat gefehlt, ne?
Wer den kennt, der weiß, da sitzt er zu Hause und die haben mich vergessen.
Ist die Abhängigkeit von Robert Lewandowski zu groß?
Ja, klar. Kann es keine zwei Meinungen geben. Nochmal, wir reden über Bayern. Wir reden über eine Saison, die sehr lang ist. Die länger ist als für alle anderen,
weil
alles Nationalspiele, Länderspiele, plus was alles zusammenkommt. Du kannst dich nur mit einem Mittelstürmer in Dinge. Die fünf Tore ist ja super, aber die sind auch Teil eines Mannschaftsspiels.
Natürlich.
Ja.
Für das die Liga reicht er, aber ich glaube, die wollen ins Champions League Finale und dafür muss ja nur eine Kleinigkeit passieren, dann musst du da ein Backup haben. Ja.
Ich finde schon die Idee mit Mandzukic, den zurückzuholen als Backup, das hatte schon Charme. Aber
ich glaube auch noch nicht, dass das ganz vom Tisch ist.
Begreift er vor allem, dass er Backup ist, ne?
Das ist nicht so gerne.
Ich glaube, aber ich glaube, dass er weiß, dass bei Turin, wenn sich da nicht grundlegend etwas ändert, und es wird sich nicht ändern, Sarri ist ein sturer Hund. Also ich glaube nicht, dass er weiß, dass dort die Reise eigentlich zu Ende ist. Und jetzt, wenn nicht ein Angebot kommt, wo er nochmal, oder wenn er aber Lust hat, dann ist das eine prima, wäre
absolut.
Das eine prima
Lösung. Absolut.
Ich denke auch, dass bei Lewandowski da irgendwie ein Umdenken eingesetzt hat mittlerweile. Der will vor allem die Champions League nochmal gewinnen. Und ich denke, dass der, wenn er sich mal in der Bundesliga ab und zu mal auf die Bank setzt und du hast einen Mandzukic, der dann mal spielen könnte, das würde schon Sinn ergeben.
Mhm. Doch, das wird er machen. Glaubt es mir. Er wird es machen. Sonst, er ist ein anderer Spieler geworden, Lewandowski. Er hat sich in vielem...
Woran machst du das denn fest?
Zum Beispiel, wie die
Mannschaft mit ihm
Tore feiert. Zum Beispiel. Daran mache ich es fest, habe ich dir schon mal gesagt. Mhm. Ich erinnere mich, in Dortmund, selbst seine polnischen Kollegen brauchten furchtbar lange von hinten, um nach vorne zu kommen, um ihm zu gratulieren. Weil es war noch nicht mal eine polnische Fraktion, weil er war Lewandowski, ich, meine Firma, ich alleine. Und der Rest interessiert mich nichts. Das hat er bei Bayern auch eine Zeit lang gelebt. Mittlerweile hast du das Gefühl, er hat sich diesem Club, dieser Mannschaft geöffnet. Dass er jetzt verlängert, auf dem Höhepunkt, ist ein klares Zeichen. Und ich, also so doof kann niemand sein, dass du sagst, ich mache 100 Spiele und trotzdem bleibe ich unverletzt und werde immer noch dieses Leistungsniveau halten. Das ist einfach Unsinn. Und ich glaube, dass er das sehr wohl begriffen hat. Insofern für Mandzukic wird es nicht nur darum gehen, auf der Bank zu sitzen und zu hoffen, dass der sich verletzt, sondern ich glaube, der würde sehr viel Einsatzzeiten kriegen, weil Lewandowski das versteht. Wenn du am Ende Titel gewinnen willst und nicht immer nur dieses Kanönchen ausrollst, dann...
Brauchst du für Mainz und Augsburg einen Mandzukic?
Natürlich brauchst du das. Die Bayern,
ganz gut, ist egal.
Weil da hinten 10 Mann stehen, wirst du dich immer abmühen müssen. Deswegen du kannst nicht, der Arp zum Beispiel, der hat sicher Potenzial. Nur, das ist ein Spiel, das ist ein Wechsel auf die Zukunft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn verleihen werden im Weihnachten und dass er irgendwo Spielpraxis kriegt und sie auf lange Sicht ihn wiederholen. Aber dass der heute Lewandowski ersetzen soll, also das meint ihr nicht ernst, hoffentlich.
Mandzukic ist auch ein Vertrauter von Kovac. Das wäre vielleicht für die Kabine auch nicht ganz unwichtig. Deswegen Perisic geht auch in die gleiche Richtung. Also Kovac ist die treibende Kraft, die diesen Spieler noch verpflichtet.
Jochen, du bist so ruhig geworden bei Mandzukic.
Du suchst auch noch einen Stürmer. Nein, weil es mir ja nicht zusteht, mich zur Kaderplanung vom FC Bayern München zu äußern. Aber was man sagen muss, was die Bayern seit vielen Jahren ganz exzellent machen, dass sie immer den kleinsten Kader in der Bundesliga haben. Wenn man mal anguckt, am Saisonende Anzahl eingesetzter Spieler, die haben einfach
die wenigsten Spieler, aber Top-Qualität, weil das eben wichtig ist, diese Persönlichkeiten dann auch zu managen. Und das machen sie extrem gut. Und dann sagen die, okay, wir warten, bis wir Coutinho bekommen, ehe wir 2-1-C-Lösungen holen. Und das ist schon beachtenswert.
Ist in der heutigen Zeit Laien das bessere Kaufen für dich?
Es kommt immer darauf an, was für Möglichkeiten du hast, wie die Situation des Spielers, des abgebenden Vereins ist. Also ich glaube, da gibt es jetzt kein Pauschalurteil, was jetzt da am sinnvollsten
ist. Wäre Sonnmann Cukic darstellbar für Schalke oder ist der völlig außerhalb jeglicher
Gehalt? Ich kenne jetzt seinen Gehaltscheck bei Juventus Turin nicht, aber ich glaube, in Lire bezahlen die nicht mehr. Da müssen wir realistisch sein. Ich ja weiß es nicht, aber ja, mein Gefühl sagt mir, es könnte schwer werden.
Aber das wäre natürlich eine Vorschlaglösung.
Ich habe einen Vorschlag. Ne? Wir reden natürlich gleich noch auch über Dennis, aber wir haben ja ein Gewinnspiel. Ne? Kannst ja mitmachen. Oh, okay. Hast du wieder ein bisschen Geld. Also, bis gleich. Hi von Hase und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check. 24 Doppelpass. So eine Profikarriere endet, entweder wenn man freiwillig aufhört oder wenn eben auch der Vertrag nicht verlängert wird. Dennis sucht gerade einen neuen Club, das kann man Fug und Recht behaupten, und er ist in prominenter Gesellschaft.
Dennis Aogo, Luis Holtby, Sidney Sam, Serdar Tasci und Alex Meyer. Vier Ex-Nationalspieler und ein Fußballgott, alle auf der Suche nach einem neuen Job. Auch große Namen schützen nicht mehr vor Arbeitslosigkeit. Dennis Aogo kennt die Situation. 2017 läuft sein Vertrag auf Schalke aus, ohne dass sofort ein anderer Club auf der Matte steht. Er landet schließlich beim VfB, macht 44 Bundesligaspiele, steigt ab und ist jetzt wieder raus mit 32. Tasci, Sam und Holtby sind sogar noch jünger. Profikarrieren werden gefühlt immer kürzer. Von überall drängen junge Spieler nach und verdrängen die Etablierten. Extrem junge Kader sind zurzeit modern, die Gehälter der Jungen sind oft niedriger, die Chance auf Transfererlöse für die Clubs aber höher. Mit älteren Spielern können Clubs kein Geld mehr verdienen. Alex Meyer ist 36 und schreibt immer noch viele Autogramme. Was fehlt, ist die Unterschrift unter einem neuen Profivertrag. Nicht jeder hat so viel Glück wie Ribéry. Aogo, vor 15 Jahren einer der jüngsten Profis, will unbedingt weitermachen. Das bedeutet, selber fit halten und zwar auf eigene Kosten, leben wie ein Profi nur ohne Profigehalt und bereit sein, beim nächsten, vielleicht letzten Vertrag Abstriche zu machen. Denn großer Name hin oder her, der Markt für ältere Spieler wird immer härter.
Ist das auch dein Eindruck, Dennis?
Ja, ich finde schon, dass der Beitrag eigentlich das ganze Thema gut beschreibt. Zumindest aus der Spielerperspektive hat man schon das Gefühl, dass es schwieriger wird. Auch da wird ja betont, dass immer mehr Spieler aus verschiedenen Ländern in den Markt drängen. Ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, war es noch ein bisschen anders. Da hat man eher ein bisschen Angst gehabt, oh, der braucht jetzt wieder 2-3 Jahre Eingewöhnungszeit. Nehmen wir mal lieber Leute, die das hier besser kennen. Das hat sich ein Stück weit verändert. Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch ein großer Faktor. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass auch ein Spieler in meinem Alter noch einen gewissen Wert, vor allem Erfahrungswerte mit in der Mannschaft geben können und auch noch helfen können. Deshalb verstehe ich manchmal das nicht so ganz. Also ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte.
Was genau verstehst du nicht?
Naja, es ist schon so, dass es insgesamt der Trend dahin geht, junge Spieler zu haben, ganz junge Kader zu haben. Klar, aus dem einen Grund, weil man eben damit Geschäft machen kann, aus dem anderen Grund, weil sie vielleicht kostengünstiger sind, weil man weiß, man hat vielleicht länger was von denen oder sind auch belastbarer. Ich meine, Leipzig sagt zum Beispiel, die Grenze ist 24, weil die Belastbarkeit irgendwie ab dann abnimmt. Also trotzdem bin ich der Meinung, dass die Mischung stimmen muss. Und nur jung, glaube ich, funktioniert auch nicht. Deshalb, das meine ich, ich glaube, der Weg ist so ein bisschen in der Mitte.
Er sagt gerade, ne, in meinem Alter so. Ne? Also das, ich glaube, da machst du dich ein bisschen älter, als du bist. Ich glaube, Claudio Pizarro ist gut 10 Jahre älter als du.
Der, das ist die Ausnahme aber
der auch. Der packt es auch noch jede Woche. Natürlich nur mit 32. Ne? Da wurde vor einigen Jahren noch gesagt, der allerbeste ist Fußballalter. So, da kommen noch ein, zwei starke Jahre. Also ich fand den Beitrag auch gerade sehr, sehr interessant, weil er das Thema eben ganz gut beleuchtet hat. Aber ich glaube, wenn du wirklich für die linke Seite, ich glaube, zentral defensiv, hast du auch in den letzten Jahren immer wieder gespielt, Spieler auf dem wirklich guten Bundesliga-Niveau haben willst, ne? Wo es vielleicht in beide Richtungen keine großen Ausbrecher mehr gibt, ne? Also sowohl jetzt irgendwie Richtung Weltklasse vielleicht relativ selten, aber auch eben nach unten eher selten, der auch noch, ich weiß nicht, 40 Länderspiele für U21 und A-Nationalmannschaft irgendwie gemacht hat, dann ist so, und der jetzt ablösefrei ist, da liegt das für mich eigentlich relativ nahe, ne? Zumal du jetzt im Stuttgarter, das war für mich nochmal so, wie ich mich gestern ein bisschen reingelesen habe, in dem wichtigsten Stuttgarter Spiel, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren da in Berlin, hast du nach Startelf gestanden, jetzt um ein Haar noch das Tor gemacht, das den VfB in der Liga gehalten hätte, wenn da nicht jemand anders zwischengelaufen wäre. So, also da gibt es für mich eine Menge Argumente, es sei denn, du verlangst jetzt Summen, die bisher in den letzten Wochen dafür gesorgt haben, dass die Manager reihenweise abgewunken haben.
Stell mir ruhig die Frage.
Komm. Das ist dein Job.
Nee, nee, ich meine, ich wusste jetzt nicht gerade, wo du hin wolltest, aber du willst also wissen, was er haben will.
Ja, nein, aber um das zu beantworten, das ist völliger Blödsinn. Also Wirtschaftlichkeit, natürlich muss das irgendwie passen, aber das ist jetzt in meinem Fall überhaupt kein Argument. Was ist das Problem war bis jetzt, dass viele exotische Dinge dabei waren, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wo man vielleicht auch viel Geld verdient, aber ich bin Familienvater, ich bin verheiratet. Das Spielen, oder man stellt sich einfach andere Fragen mittlerweile. Ne? Ja. Zum Beispiel, wie ist die medizinische Versorgung, wie sind Kindergärten, wie sind Schulen? Wir hatten bei der Geburt unserer Tochter leider Startschwierigkeiten gesundheitlich, wo es hieß, wenn die medizinische Versorgung nicht so gut gewesen wäre, hätte sie Schwierigkeiten gehabt, durchzukommen. Und das sind natürlich Themen, die man mit berücksichtigt dann in der Vereinssuche. Und da war eben Stand jetzt noch nichts dabei, was gepasst hätte. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich unter 5 Millionen im Jahr mache ich gar nichts oder ich will nur erste Liga spielen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich hungrig, ich habe Bock, ich bin fit. Wie man gesehen hat, bedarf das viel Eigeninitiative und Eigenmotivation, jeden Tag sich ans Limit zu pushen, weil man weiß, wenn man gebraucht wird, muss man sofort da sein. Das hat mir auch nochmal gezeigt, die letzten 6 bis 8 Wochen, dass mein Hunger eigentlich genauso groß ist wie früher, weil sonst würde ich das gar nicht durchstehen. Jeden Morgen dann um 7 oder um 8 Uhr aufstehen und sich ans Limit zu pushen, alleine, ohne dass jemand da steht.
Wie schwer ist es, sich selbst zu motivieren? Du bist ja
in dem Moment, wo man Bock hat, alleine, ne? Ich habe noch Bock und dann ist es nicht schwer. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann bleibt man am besten liegen. Dann sagt man, naja, heute mache ich nicht, das ändert sich eh nichts. Aber solange das bei mir noch so ist und ich diesen inneren Trieb habe, will ich auch auf jeden Fall weiterspielen. Und auf welchem Niveau ich das dann darf, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab.
Ich glaube, eine Sache darf man auch nicht ganz vergessen, weil das ist richtig alles so im Beitrag gewesen. Und auch, ich glaube aber auch, die Karrieren enden heute ein bisschen früher, weil das Spiel viel, viel intensiver geworden ist. Ja, es wird viel physisch viel mehr verlangt. Und deswegen halten das einige körperlich vielleicht auch gar nicht durch. Es gibt viel mehr Spiele permanent. Und das wird einige, Pizarro eher weniger, Dick vielleicht auch weniger.
Aber dafür kennen Spieler mit der Erfahrung auch ein bisschen besser den Körper.
Ja, aber deswegen wechseln Vereine vielleicht früher und sagen, mit 24, 26 ist bei uns Einstellungsstopp. Die müssen jünger sein, weil sie sagen, die kriegen es physisch sonst nicht auf die Kette. Ausnahmen gibt es immer. Aber ich glaube, das darf man bei der Thematik auch nicht ganz vergessen.
Es wird gepresst wie Teufel. Sie haben ja sehr viele Jahre in der Kaderplanung auch gearbeitet.
Die Spieler sind heute aber auch körperlich besser vorbereitet darauf als noch vor 15, 20 Jahren. Ich glaube, dass das viel auch damit zu tun hat, dass in den Nachwuchsleistungszentren extrem gut gearbeitet wird. Und die Jungs heute schon mit zum Teil Timo Werner mit 17, uns Ahmed Kutucu mit 18 Jahren bereit sind, Bundesliga zu spielen, wo man früher gesagt hat, mit 19, er soll mal zweite Mannschaft 2 Jahre spielen. Und dann mit 21, 22 reicht es immer noch, wenn er zu den Profis hochkommt. Und ich glaube, da hat sich
es geht immer früher los, es wird immer intensiver. Am Ende irgendwie sind uns körperliche Grenzen gesetzt. Egal, wie viel ich trainiere. Der eine verpackt es besser. Also, ich wollte nur sagen, dass es nicht nur so...
Aber er sieht jetzt nicht so aus, als
wenn die körperliche Grenzen
schon angekommen wären.
Ich würde sogar sagen, dass ich mit dem, was ich weiß und mit meiner Erfahrung, dass ich heute eigentlich...
wertvoller bin.
Fitter bin als vor 10 Jahren. Hätte ich das Wissen und die Erfahrung, die ich heute habe, hätte ich bestimmt meiner Meinung nach einen anderen Wertegang gehabt.
Was ist das größte Defizit, was du selbst festmachst? Dass das Tempo langsam flöten geht oder wo ist, sage ich mal, die Schwachstelle?
Warum
vielleicht einige
Leute? Das hat man ja im Beitrag super gesehen. Also es ist ein Faktor aus verschiedenen Dingen. Es ist ein Trend, es ist eine Wirtschaftlichkeit.
Ja, aber auch wenn du dich selber hinterfragst, was du zu leisten imstande bist. Ist da irgendwo weniger als vor 2, 3 Jahren, dass du sagst?
Ich glaube, in der Summe ja. Nicht in der Spitze, also jetzt nicht dass ich jetzt nicht mehr so leistungsfähig wäre als vor 15 Jahren, aber vielleicht nicht mehr in der Häufigkeit. Mhm. Das ist das Einzige, was sich ein Stück weit verändert. Also wenn ich jetzt dreimal in der Woche
klassischer
das Niveau, ich glaube, dann spielt das Alter schon eine Rolle, wenn es um Regenerationszeiten geht und auch immer. Aber jetzt um das Leistungsniveau in der Spitze, glaube ich, verändert sich nicht. Ich glaube,
was für einen Verein mega wichtig ist, das höre ich auch immer wieder so aus den Gesprächen raus, ist eben, dass natürlich da vorher auch schon gecheckt wird, wen holst du dir da ins Haus? Ne? Das habe ich jetzt bei zwei, drei Namen, die da im Beitrag eben gefallen sind. So, ne, immer dieser faule Apfel in An- und Abführung, den willst du natürlich auch nicht da so, ne, vom, wie jetzt hart gesprochen war das Wort, eben einmal viel Arbeitslosenmarkt, die angeln, viel zu hartes Wort für das, jetzt im Vergleich zum tatsächlichen Arbeitslosenmarkt, was euch widerfährt. So, und da hatte ich jetzt, ich glaube Donnerstag oder Freitag in Stuttgart nochmal so ein bisschen telefoniert, um da mal so ein Gefühl eben auch für das kriegen zu können. Also ich weiß nicht, bestochen wirst du sie nicht haben, aber die sind nach wie vor relativ angetan von dir, sodass ich mich fragte, so, warum ging es da nicht weiter so, ne? Egal wer da nach sportlichen Führung unterwegs ist. So,
leider nicht
du. Und haben dich auch als Vorzeige und Muster, nee, und als Musterprofi irgendwie bezeichnet. So. Also insofern sagtest du ja auch eben, so wärst dir nicht zu schade dafür, auch irgendwie, keine Ahnung, deine Rolle, wenn sie denn eine ist, auch von der Bank zu akzeptieren, jüngere Spieler auszubilden. Und so, also das wird jetzt eine der spannendsten Krimi-Geschichten vielleicht der nächsten Woche noch, was da hingeht, gerade wenn man dich jetzt ganz gut kennengelernt hat.
Jochen, ist Alter für dich ein Kriterium?
Ich glaube, hier gibt es zwei Komponenten. Zum einen natürlich ja, was die körperliche Belastbarkeit anbelangt, was die Entwicklungsfähigkeit auch, ist ja auch ein Thema, was in Leipzig ein Thema war, diese Bereitschaft, diese Meter gehen zu wollen.
Die Art Spiel
dich,
auch.
Da tust du dich mit dem 18-, 19-Jährigen schwieriger. Also ich kann mich noch erinnern, als Ralf Rangnick Trainer in Stuttgart war. Da hatten wir ein Freundschaftsspiel und Pavel Kuka war Stürmer. Kleine Anekdote, haben wir ja Zeit für. Oder? Ja. Und dann hat der Co-Trainer reingerufen, der sollte vorne den Ball pressen. Pavel, jagen, jagen, jagen. Dann dreht er sich um, guckt zur Bank und sagt, bin ich nicht Jäger, bin ich Fußballspieler. So, das sagt schon einiges. Das sagt ja schon einiges aus. Ja. Natürlich hat sich auch das gewandelt jetzt über 15 Jahre hinweg. Die Spieler sind anders geworden. Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt mal pro junge Spieler, auf der anderen Seite ist aber so eine Kaderplanung natürlich ein Stück weit wie auch so ein Puzzle. Das braucht eine Ausgewogenheit auf den Positionen, aber auch was das Alter anbelangt. Und da haben ältere Spieler dann durchaus ihre Berechtigung, was den Umgang, die Kommunikation in der Kabine anbelangt. Und deswegen, wie gesagt, sind auch ältere Spieler dann auch in dem Bereich wichtig.
Wie ist der Mix bei euch auf Schalke? Was würdest du sagen?
Der ist okay.
Neun Spieler über 26.
Ja, aber nicht über 36.
Nee, aber schon einige 29, 30. Ja, also schon aber, so, wo man
also
sagt,
da sind wir wieder
auch wichtige 27, Spieler.
28, 29 ist das beste Alter. Und
hat man eigentlich.
Ich meine, die werden jedes Jahr, jetzt sage ich, dann bin ich die Kohle auch los, die werden ja jedes Jahr ein Jahr älter, die Jungs. Nee, und wenn man sagen, die in Leipzig
auch
sind, die,
ist
die jüngste Mannschaft, die dann auch ein Jahr älter, da hat jeder dann 30 Spiele mehr auf dem Buckel. Das entwickelt sich ja auch. Also von daher war mir das jetzt in dem Bericht zu viel hineininterpretiere, dass die Zeit der Spieler über 30 jetzt passé ist.
Schau mal,
das ist
nicht der Fall. Ein Musterbeispiel Dortmund jetzt, Hummels. Ja, sie wissen, dass der Akanji das Potenzial hat, ein richtig auf höchstem Niveau Innenverteidiger zu werden. Wenn du den aber alleine da hinten die Last jetzt schon tragen lassen willst, das kann der noch nicht. So, also holen sie unter anderem Hummels und die beiden, dass sie ihn haben dorthin gehen lassen. Werden wir Ende der Saison vielleicht noch mal mit Vergnügen diskutieren. Das ist genau das, was dann passt und was diese Mischung ergibt. Der Akanji wird davon profitieren, der Hummels kommt zu einem Verein wieder, wo er sich wohlfühlt und man ihn auch wirklich will. Das ist ein Transfer, der passt irgendwie zu 100%. Aber auch einer, nicht noch einen zweiten Jungen dazu. Also noch immer jung. Wenn dann der Wind mal von vorne kommt, wirst du. Wenn alle Spiele super gewonnen werden, ist Jung ein unheimlich charmant. Finden wir alle toll. Mensch, nur 18-Jährige, das ist ja großartig. Dann kommt erstmal der Wind von vorne und dann hast du die Probleme.
Dennis, wie unruhig wirst du oder bist du im Moment? Was wirst du sagen? Man sieht ja immer mehr Spieler werden verpflichtet, die Vereine sagen, ich
hab den Kader jetzt. Wenn ich ehrlich antworte, ist es schon ein Stressfaktor auf jeden Fall. Ja, weil man mal. Einmal die Ungewissheit, wie geht's weiter? Ja. Ne? Und ich habe, wenn man 15 Jahre auf dem Niveau gespielt hat, dann liebt man den Sport und alles, was da drum ist, liebt man. Anders kann man sich so lange, glaube ich, auch nicht im Geschäft halten. Und die Ungewissheit, wo geht's weiter und geht es weiter? ist schon ein Stressfaktor. Und man wird natürlich auch jeden Tag damit konfrontiert. Ne? Also, ob das jetzt mit Familie telefonieren ist, ob ich auf der Straße bin. Also irgendwo kommt immer, ja und? Wie sieht's aus? Hast du einen neuen Verein? Ich wohne in Berlin, dann heißt es immer, ja, Hertha wäre doch gut. Oder Union, die brauchen doch auch jemanden. Da sage ich, ja, das ist... wäre vielleicht, aber es,
Fußball, ist kein, jemanden, hast du
Fußball ist kein Wunschkonzert. Also, oh, ja, jetzt muss ich, glaube ich, bezahlen. Oh, ja. Ja. Oh nein.
Ja. 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 Endlich haben wir dich auch. Ja. Recht.
Ja. Ja. Bitte, danke. Und er weiß, wo der Union das Tor steht.
Wobei mich immer noch interessiert, wo du Höhentraining in Osnabrück machst, wo man das da macht. Also,
oder da gibt es ein Einkaufszentrum und da ist ein Fitnessstudio ausgestattet mit Höhenluft.
Ach so.
Und das habe ich eine Woche gemacht, weil natürlich, das ist jetzt ein längerer Zeitraum, sind über 2 Monate, die ich mich jetzt individuell fit halten muss. Und ich habe versucht, das in Blöcken zu machen. Ich war erst auf Ibiza in so einem Trainingscamp, wo ich mit anderen Spielern trainiert habe. Dann habe ich eine Woche im Höhentraining verbracht. Und jetzt seit 2,5 Wochen mache ich fußballspezifische Arbeit auf dem Platz, weil das natürlich das ist, wo ich dann am Ende auch fit sein muss, in Berlin. Und so habe ich halt eben verschiedene Blöcke versucht zu bauen, dass es nicht zu monoton wird am Ende des Tages.
Mhm. Gibt es einen Zeitplan, den du hast? Wo du sagst, wenn jetzt gar nichts mehr passiert?
Naja,
oder hast du schon einen Plan B, wenn es gar nicht mehr funktionieren sollte?
Mein Wunsch, und ich bin auch da sehr optimistisch, dass es bis zum 2. September, dass da noch was
passiert. Aber muss ja nicht, ne? Du bist ja vertragsloser Spieler, ne?
Muss nicht, aber es ist mein Wunsch.
Ja, klar.
Also es wäre schon schön, weil natürlich dann ist... Es ist ein bisschen schwierig abzuwägen, wann geht die nächste Tür auf und wie intensiv trainiert man täglich. Das ist dann eine schwierige Entscheidung.
Aber wenn Sie zurückgucken, wo haben Sie einen Fehler gemacht? An welcher Kreuzung falsch abgebogen?
Naja, ich war einfach von meinem Charakter zu der Zeit, wo mein Weg in eine ganz andere Richtung hätte gehen können, einfach nicht weit genug.
Heißt?
Zum Beispiel.
Konkret?
Heißt auch das Thema, wie gehe ich mit Stress um? Ich meine, ich bin schon einer derjenigen, die in vielen Vereinen gespielt haben, wo es sehr unruhig war insgesamt. Ich habe 5 Jahre beim HSV gespielt, 4 Jahre in Schalke, 2 Jahre in Stuttgart. Das will ich gar nicht. Also diese Vereine,
die muss man sich erst bauen. Ja.
Diese Vereine sind ja große, traditionelle Vereine, die von Emotionen geprägt sind, aber die auch eine gewisse Unruhe mit sich bringen. Und da musst du als Spieler schon extrem stark sein und gefestigt sein von deiner Persönlichkeit, damit du dich in diesen Vereinen auch wirklich zurechtfindest und das alles ausblenden kannst, damit du deinen Weg geradeaus gehst. Und das war für mich natürlich ein Prozess, der...
Also der war nicht immer einfach. Das möchtest du nicht wieder haben, sozusagen?
Definitiv nein, weil ich bin 15 Jahre Profi und ich hatte 21, 22 Trainer. Das kann nicht förderlich sein für die Entwicklung eines jungen Menschen. Das geht gar nicht. Und deshalb bin ich auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich 5 Jahre auf dem Niveau geschafft habe, mich zu etablieren, weil eben die Gegebenheiten nie optimal waren für meine persönliche Entwicklung.
Aber Marcel wollte eigentlich wissen, wo glaubst du, hast du einen Fehler gemacht oder... Was hättest du
Fehler, das sind können? Erfahrungswerte. Ich bin gar nicht so, dass ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war einfach von meiner Persönlichkeit noch nicht so weit und habe vielleicht falsche Prioritäten gesetzt in manchen Lebensphasen, wo ich vielleicht gesagt hätte, hätte ich da den Fokus zu 100% gehabt, hätte ich die Professionalität damals gehabt, die ich heute habe, weil ich weiß, was es mit deinem Körper und mit allem macht, dann wäre mehr drin gewesen insgesamt, definitiv.
Hast du dich denn immer gut beraten gefühlt?
Ja, und ich bin auch ein sehr eigenständiger Mensch. Also ich war jetzt nie so abhängig von meinem Management. Von daher würde ich schon sagen, dass ich da eigentlich gut aufgestellt war.
Gut, dann schauen wir gleich noch uns die erste gelbe Karte für einen Erstligatrainer an, gestern in Paderborn. Steffen Baumgart hat sich wahnsinnig aufgeregt, die Mütze geschmissen. Daraufhin gab es dann hier die gelbe Karte, was da genau hintersteckt. Werden wir gleich nochmal besprechen. Dann heute Nachmittag das Traumspiel in Wilshofen. Stefan Kumberger steht schon bereit. Wir sehen es. Und nach uns Ruhe Landstein. Der Gastgeber ist Jürgen Hofmann. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Dennis, erstmal vielen Dank für die offenen Worte. Wir drücken dir ganz fest die Daumen.
Danke.
Wenn es nicht klappen sollte, was wir nicht hoffen, so in 5, 6 Jahren, Können wir dich als Trainer hier wieder begrüßen? Wäre das was für dich?
Ich glaube eher nein. Ich hatte schon immer Probleme in der Schule vor der Klasse zu sprechen. Also glaube ich, ist der Trainerjob ein ganz schlechter Posten für mich.
Ja, du kannst ja deinen Co-Trainer sprechen lassen, oder?
Ja. Also ich glaube eher nicht. Ich sage niemals nie, aber ich glaube eher nicht.
Gut, okay. Dann schauen wir nochmal nach Paderborn schnell. Steffen Baumgart gestern da. Sehen Sie, regt sich auf. Also die erste gelbe Karte für einen Trainer aus der ersten Bundesliga. Und er fand das gar nicht so toll. Hören Sie mal rein.
Es kommt immer darauf an, wie man kommuniziert. Man erwartet von uns Trainern eine gewisse Art und Weise. Ja, und die gelbe Karte, die ich bekommen habe, bevor da die Frage kommt, ist auch berechtigt gewesen. Ja, aber die Art und Weise, wenn du vor der Saison Videos gezeigt kriegst, was möglich ist, wann eine gelbe Karte gezeigt werden kann, dass du also dieses Spiel vielleicht gar nicht unterbrechen musst, weil meine beiden Jungs, die gefoult wurden oder in dem Moment Jimmy sofort wieder aufstehen und weiterspielen wollen und er es dann abpfeift, dann ist das in dem Moment schwierig für uns, weil es eine 1-gegen-2-Situation war. Aus der Emotion heraus habe ich was gemacht, was man nicht machen sollte. Ich habe die Mütze geschmissen und damit mir auch berechtigt die gelbe Karte geholt. Alles andere drumherum habe ich mein Problem. Wenn ich in der Halbzeitpause auf den Rasen gehe, dann mit dem Schiri reden will und den ersten Satz, den er mir erzählt, ist, dass ich nicht auf den Rasen gehen darf, dann muss ich sagen, hat man mir das in der Schiedsrichterbelehrung nicht so beigebracht, sondern es sollte ein normales Gespräch sein und dann stelle ich mir die Frage, was das eigentlich hier soll. Und damit bin ich nicht einverstanden und das ist das Problem. Die Leistung des Schiedsrichters möchte ich nicht bewerten. Ich habe mich in gewissen Phasen nicht gut gefühlt bei seinen Entscheidungen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Trainer von Paderborn bin.
Jochen, du wolltest ja was sagen dazu noch.
Ja, ich kann diese Einführung der gelben Karten für Trainer kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum es sowas gebraucht hat. Bislang war das so, dass Schiedsrichter und Cheftrainer auf Augenhöhe kommunizieren könnten und nicht mit so einer Basta-Aktion gelbe Karte, so jetzt bist du ruhig und nach 4 gelben Karten wirst du einmal gesperrt. Ich finde, das braucht es nicht. Das hat bislang gut funktioniert, man hat kommuniziert. Wenn jemand das zweite Mal sich während dem Spiel nicht gut verhalten hat oder einmal direkt drüber hinausgeschossen ist, dann musste er für den Rest des Spiels auf die Tribüne gehen. Ich finde, das hat total ausgereicht und diese Einführung ist für mich einfach überzogen.
Sehe ich genauso. Und das ist ein weiterer Punkt, wie man wieder Emotionen aus der ganzen Geschichte rausnimmt. Und die Leute stehen unter massivem Druck da an der Linie. Der eine kanalisiert das, indem er die ganze Zeit Wasser trinkt und der andere geht aus sich raus. Und Baumgart ist so ein authentischer Typ. Ja. Was soll der Mist? Wenn der den beleidigt hat, soll er ihn auf die Tribüne schicken. Aber weil der da...
Stefan Baumgart war der Erste. Friedhelm Funkel hat dann auch noch später. Ja. Also letzte Woche hat er noch gesagt, das ist totaler Schwachsinn.
Dutt hat es in der zweiten Liga auch schon geschafft. Also ich finde, was soll das? Dürfen die Vereine jetzt auch dem Schiedsrichter die rote Karte zeigen während des Spiels? Oder?
In meinen Augen ist es maximal unklug, das ohne die Trainer zu machen. Das war eine Entscheidung, die quasi vorgesetzt. Die nehme ich doch mit ins Boot. Ich muss doch schon wissen, was da für eine Welle dann kommt, wenn ich so eine Entscheidung verkünde. Dementsprechend bespreche ich das mit denen, entwickle vielleicht gemeinsam. Und dann so, dann höre ich vielleicht auch, pass auf, brauchen wir nicht, lass uns den und den Weg gehen. Aber nicht so ein gefühltes Gegeneinander, wo ich so ein bisschen Gefühl hatte, dass die DFL jetzt mal zeigen wollte, was wir so entscheiden können. So, das gut, ist in meinen aber Augen auf der,
Kommunikation, auf der anderen Seite, damit man die andere Seite mal auch ein bisschen sieht. Also wenn wegen jedem bescheuerten Einwurf an der Mittellinie die gesamte Bank aufspringt, also das haben wir auch ziemlich exklusiv in Deutschland, der Umgang miteinander. Wenn wir das alle, aber dazu brauche ich nicht gelbe Karte, das mache ich, also Strafaktion mache ich mit kleinen Kindern, aber nicht mit erwachsenen Menschen. Ich finde eben auch, im Dialog kann man solche Dinge. Und man muss sie immer wieder thematisieren. Hört's auf, wegen Einwurf oder wegen irgendwas da ein riesen Zinnober zu veranstalten, auf den vierten loszugehen. Und dann muss sich natürlich jeder auch hinterfragen. Das ist authentisch. Ich bin auch ein großer Fan von Authentizität. Jetzt habe ich es auch rausgekriegt. Ja, danke. Aber das kann natürlich nicht bemängeln, dass manche dann so aus dem Sattel gehen, dass das die Sache nicht, der Sache nicht dient, auch ein Stadion aufhalten.
Alles gut.
Aber vernünftig miteinander reden, das muss doch noch möglich sein.
Der Platzverweis war doch da, der war doch immer greifbar.
Ohne mit Karten zu drohen, das ist so.
Also, aber nochmal, redet vernünftig miteinander.
Wird das ja auch weniger.
Wir haben noch ein paar Sendungen, dann besprechen wir das nochmal.
Wünsche mir die Mütze im Fußballmuseum.
Lass uns mal kurz nach Wilshofen gehen. Stefan Kumberger ist vor Ort. Traumspiel, gleich. Stefan. Was erwartet uns?
Ja, es erwartet uns ein Spiel, das eigentlich normalerweise kein anderer Weltklub liefert, nämlich ein Fanspiel. 6.500 werden hier erwartet. 5.000 Liter Bier stehen bereit. Die Mannschaft des FC Bayern ist jetzt gerade am Straubinger Flughafen gelandet, wird noch eine Stunde hierher brauchen und dann wird hier die große Party losgehen. Wie gesagt, 6.500 Fans freuen sich darauf, dass die großen Stars des FC Bayern tatsächlich gegen die kleinen Amateure spielen. Und Niko Kovac wird später zu uns ans Mikrofon kommen. Das Ganze ist dann in den Sport 1 News ab 15.30 Uhr zu sehen.
Ja, live bei Sport 1, genau. Also,
sind die aus München geflogen nach Straubing?
Das weiß ich nicht. Ach so. Was fragst du mich denn so schwere Sachen jetzt am Ende der Sendung? Laura, bitte, du bist noch mal dran.
Ja, wir wollen das Live-Voting noch auflösen, was ich gerade nicht sehe, aber ich hoffe, es wird zumindest eingeblendet. Wir haben ja gefragt, ob Sie zufrieden sind mit der Einkaufspolitik der Bayern, ja oder nein. Jetzt sehe ich das auch. Also 59% sagen ja, sie sind zufrieden, 41% sagen nein. Und dann bedanke ich mich noch bei den Spenden. Es sind einige eingegangen, muss man dazu sagen. Ralf Spanner zum Beispiel, 20 Euro. Dann danke an Sanitätshaus Tiedecken, ebenfalls 20 Euro. 50 Euro von Ralf Antoni, der Spielgemeinschaft Schöntal Primeischel, dem Derby-Sieger. Da sind sie, dem Bayern-Fanclub Naburg in der Oberpfalz und 100 Euro dann auch noch vom FC Bayern-Fanclub Stern von Anhalt. Also vielen Dank. Check24 verdoppelt, wie immer. Und Schalke war auch ein großes Thema. Das wollen wir natürlich auch noch hören, wie da die Meinung der Zuschauer war.
Die nicht gegebenen Elfmeter waren sicherlich nicht spielentscheidend. Nur man muss feststellen, dass die Schiedsrichter gerade gegenüber Bayern München sehr zurückhaltend sind.
Wenn man das Spiel gesehen hat, war nur ein Sieger, FC Bayern München bzw. Lewandowski.
Natürlich wurde Schalke verpfiffen. Bei jedem anderen Spiel hätte der Kölner Keller angegriffen und Schalke 2 Elfmeter gegeben.
Bei einem 0:3 von verpfiffen zu sprechen, das ist naiv. Die Bayern waren klar überlegen und da braucht man über solche Szenen gar nicht mehr diskutieren.
Ja, natürlich wurde das Spiel wieder verpfiffen. Der Bayern-Bonus kommt diese Saison schon sehr früh zum Vorschein.
Schalke war gestern für die Bayern einfach zu schwach. Und jetzt das an diesen fragwürdigen Elfmeterentscheidungen aufzuhängen, wäre zu einfach.
Aha. So, Nadja Frechern ist da, ihr Lieben. Es war mir ein Vergnügen. Jochen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Danke. Wir haben ja noch ein paar Spiele, ne? Auf jeden Fall. Dennis auch, habe ich ja schon gesagt. Ne? Drücken die Daumen. 8 Tage. Wenn wir was für uns sagen, Bescheid. So, wollte ich meiner Frau, kann sie bei uns auch noch sehen. Kann nachher das Traumspiel. Guck mich nicht so böse an. Jetzt geht's weiter mit Landstein und Ruth Hofmann. Also viel Spaß dabei. Nächste Woche Sandro Wagner unter anderem hier und nicht mehr mal Kalli, ja. Rainer Kallmund. Also, schönen Sonntag.